Okay. Super, vielen Dank. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass ihr alle da seid und dass Sie alle da sind. Wir haben vor 2 Jahren, kurz zur Geschichte sozusagen dieses Infoabends, wir haben vor 2 Jahren einen anderen Infoabend gehalten zum Thema Rechtspopulismus und Extremismus. Und danach kam aus dem Jugendparlament der Wunsch eben nach einem Infoabend zum Thema Cannabis-Legalisierung, weil wir den Eindruck hatten, dass viele Jugendliche das Thema interessiert, aber letztendlich nicht so viele eine wirkliche gebildete, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber nicht wirklich eine Meinung darüber haben, die reflektiert ist. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, einen Infoabend zu machen. Und jetzt 2 Jahre später mit einem anderen Jugendparlament, aber mit dem gleichen Thema, finden wir uns hier wieder. Und wir beide werden den Abend sozusagen begleiten. Das ist Jakob, Peter.
Und Rebecca.
Ja, sehr spontan. Und Jakob wird jetzt einmal kurz die Kandidaten
vorstellen. Genau, da haben wir einmal zu meiner Linken Daniel Schubert vom Deutschen Hanfverband, Ortsgruppe Münster. Und zu meiner Rechten Bijana Vicic von der Drogen- und Suchtberatungsstelle STEP in Basinghausen. Und Dr. Stefan Birkner, der Landesvorsitzende der FDP. Ja, und dann steigen wir gleich... den Herr Pantazis. Den hatte ich fast vergessen. Der konnte nämlich leider nicht erscheinen. Den hatten wir auch eingeladen. Und das ist sehr bedauerlich, da er nämlich mit seiner Entkriminalisierungspolitik oder mit seiner Meinung zu einer Entkriminalisierung für eine weitere Meinung auf diesem Podium hier gesorgt hätte. Und das ist leider sehr schade. Wir versuchen das natürlich bestmöglich durch kritische Fragen auszugleichen. Ja, wir bitten dafür um Verständnis. Und jetzt beginnen wir mit der Vorstellungsrunde, richtig?
Nee, noch nicht. Ich werde jetzt noch kurz was zu dem Ablauf des heutigen Abends sagen. Und zwar wird es erst, die Begrüßung haben wir jetzt sozusagen schon hinter uns, dann wird sich jeder Kandidat und die Kandidatin einmal kurz vorstellen, mit welcher Meinung sie hier stehen, woher sie kommen und genau so kurz einen kurzen Einstieg vorbereiten. Dann werden sie untereinander eine hoffentlich sehr rege Diskussion führen. Und zum Schluss haben Sie die Möglichkeit und habt ihr die Möglichkeit, Fragen direkt an die Redner und Rednerinnen zu stellen. Und falls Sie sich nicht trauen, können Sie gerne auch hier vorne sitzen, die vom Jugendparlament, und können Sie die Fragen an die Parlamentarier weitergeben, dass Sie die Fragen, aber ich denke, wir sind hier in einem sehr offenen Rahmen, dass sich das jeder traut. Aber falls Sie sich das eben doch nicht trauen, genau. Dann wünsche ich viel Spaß und vielen Dank schon mal jetzt für Ihre Aufmerksamkeit.
So, dann beginnen wir jetzt mit der vielmals angekündigten Vorstellungsrunde. Dann würde ich mal sagen, vom Publikum aus, von links nach rechts.
Das ist an, ja, wunderbar. Einfach nur vorstellen oder auch die inhaltlichen Punkte?
Kurz anreißen, also...
Die Inhalte auch, ja. Okay. Also erstmal zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Birkner. Ich bin Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der FDP im Niedersächsischen Landtag, also Landtagsabgeordneter. Ich komme aus Garbsen. Ist mein Wahlkreis, sorry. Ich wohne in Neustadt. Gefühlt bin ich immer noch Garbsener, weil da bin ich groß geworden. Aber ich bin ein Dorf weitergezogen, das ist Neustadt am Rübenberge. Bin Richter gewesen, insbesondere auch Jugendstaatsanwalt und Jugendrichter in Hildesheim, in Hannover und in Neustadt am Rübenberge und bin da natürlich auch mit Drogendelikten befasst gewesen und insofern auch durch diese Ebene ein Einblick einer bestimmten Perspektive. Das ist aber nur ein Teil des Themas sicherlich insgesamt. So viel vielleicht zu meiner Person. Dann würde ich auch gleich unsere Position darlegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das will ich gerne tun. Ich muss zugeben, dass sich bei mir persönlich eine Entwicklung in der Positionierung vollzogen hat. Als bei uns die jungen Liberalen vor... anderthalb Jahren, würde ich jetzt mal sagen, mit einem Antrag kamen, Cannabis zu legalisieren, bin ich in einer Pressekonferenz damit konfrontiert worden und habe gesagt, finde ich eigentlich nicht so gut und lehne ich eigentlich eher ab. Dann haben wir eine sehr intensive Diskussion auf dem Landesparteitag gehabt, auch sehr streitig, aber dadurch auch sehr spannend. Und die Partei hat dann sich dem Antrag der Jungen Liberalen mehrheitlich angeschlossen. Und wir haben das als Landtagsfraktion dann entsprechend, das gehört dann dazu, dass die Fraktion dann die Parteitagsbeschlüsse auch ins Parlament trägt, aufgegriffen und uns sehr intensiv auch im Rahmen von Anhörungen im Landtag, die wir als Fraktion durchgeführt haben, damit befasst und dann zu einer differenzierten Sichtweise zu kommen, die eben zu einer, die ich im Folgenden darstellen will. Und das, was wir anfangs immer unter Legalisierung diskutiert hatten in der Partei, ist für mich und für uns dann am Ende darin gemündet, dass wir das eher verstehen und diskutieren wollen unter dem Gesichtspunkt Entkriminalisierung von Drogenkonsum, zumindest vom Cannabiskonsum. Denn Ausgangspunkt für unsere Betrachtung war und ist für mich auch als Jurist dann besonders naheliegend, ein Gutachten oder eine Stellungnahme von über 100 sind es, glaube ich, mittlerweile Strafrechtsprofessorinnen und Professoren, die nämlich die Frage gestellt haben oder in Frage gestellt haben, ob die Strafbarkeit des Cannabiskonsums eigentlich noch gerechtfertigt ist. Denn der Staat steht ja, wenn er etwas unter Strafe stellt, unter Rechtfertigungszwang. Er muss ja rechtfertigen, warum ein bestimmtes Verhalten eigentlich strafbar ist. Und das geht insbesondere anhand der sogenannten Verhältnismäßigkeit. Und wenn man sich die Strafbarkeit von gerade Cannabiskonsum anguckt, dann stellt man eben fest, dass die damit verfolgten Zwecke, nämlich Generalprävention zum Beispiel, also andere Menschen durch die Bestrafung dieses Verhaltens, Cannabis zu konsumieren, vom Cannabiskonsum abzuhalten, nicht funktioniert. Dass diese Strafe keine abschreckende Wirkung entfaltet, sondern im Zweifelsfall in die Illegalität weiterträgt. Es also nicht sozusagen zu einem weniger an solchen Delikten tatsächlich kommt. Und das zweite wesentliche Argument ist gewesen, und das haben wir auch nochmal in dieser Anhörung besonders nachvollzogen, dass es bei Cannabis in erster Linie, also erstens die gesundheitlichen Schädigungen nicht so gravierend sind wie bei anderen Drogen, härteren Drogen, und zum anderen es sich, wenn überhaupt, um eine Selbstschädigung handelt, also nicht dritte Opfer sind, also nicht die Straftat wie beim Diebstahl, wo ich einem anderen etwas wegnehme, oder eben bei einer Körperverletzung, wo ich jemand anderen schädige am Körper, in der körperlichen Integrität. So, und damit kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, also wenn die Strafbarkeit, also die Prohibitionspolitik, also die Verbotspolitik nicht funktioniert hat, wenn Cannabis weiter illegal konsumiert wird, wenn man damit die illegalen Märkte weiter hat, auch mit der Folge, dass dann auch über Dealer auch andere Dinge angeboten werden, dort eben auch das, was verkauft wird, nicht qualitativ kontrolliert wird, dann macht es mehr Sinn, das zumindest teilweise, dazu komme ich jetzt, dann eben zu entkriminalisieren und dafür einen legalen Markt zu schaffen. Das aber, und das wird vielleicht einige Anwesende enttäuschen, erst ab 18. Weil wir nämlich dann klar differenzieren, dass das eine Entscheidung ist und ein also die, wo zwischen Jugendlichen und Erwachsenen zu unterscheiden ist. Und das insbesondere dadurch begründen, dass wir auch in diesen Anhörungen auch von Kinder- und Jugendpsychologen sehr nachvollziehbar dargelegt bekommen haben, dass die Gefährdung des Cannabiskonsums bei jungen Menschen eben dann doch in gesundheitlicher Hinsicht sehr viel höher ist, dass sich dort zum Beispiel Psychosen entwickeln. Das ist bei erwachsenen Menschen, wobei man da über das Jahr 18 sehr trefflich streiten kann, das haben uns die Psychologen auch gesagt, die sagen, die Hirnbildungsprozesse sozusagen, die sind zum Teil erst mit 21 oder sogar später abgeschlossen, aber 18 ist nun mal bei uns ein Alter, das wir als Differenzierungskriterium akzeptiert haben in der Gesellschaft, Autofahren und sonstiges, ab 18, also erwachsen sein, dass wir sagen, ab 18 ist das okay, vorher ist die Gefährdung weiterhin da und deshalb für unter 18-Jährige weiter an einem Verbot festhalten und insbesondere dort dann auch die Verfolgung der Dealer aufrechterhalten. Für den legalen Konsum soll ein freier Markt geschaffen werden, also ein regulierter Markt, so muss man sagen, ein regulierter Markt geschaffen werden. Ich würde mal so ein bisschen sagen wie in den Niederlanden, wo wir sagen, über lizenzierte Geschäfte Das können Apotheken sein, können andere Läden sein, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, die auch eine Beratung gewährleisten soll dann Cannabis erworben werden können. Dadurch sollen auch Steuern generiert werden. Mit diesen Steuern ist dann wiederum die Suchtprävention und die Jugendprävention, insbesondere die Jugendarbeit, zu finanzieren, sodass also jetzt nicht der Eindruck entsteht, der Staat macht hier ein Geschäft mit diesen Dingen, sondern das muss an anderer Stelle dann auch möglichst in dieser Größenordnung. Steuern sind immer zweckfrei, also sozusagen können nicht für gezielt eingesetzt werden, aber in den Summen sollte man das dann machen, um dann in diesen Größenordnungen auch diese Mittel dann wieder so zu verwenden.
Ja,
so sieht unsere Lösung aus und jetzt bin ich auch fertig.
Ja, vielen Dank. Dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Biljana Vicic, wie schon gesagt wurde. Ich bin seit Januar 2013 Mitarbeiterin in der Suchtberatung Basinghausen und bin Sozialarbeiterin in Weiterbildung zur Suchttherapeutin, jetzt hoffentlich bald fertig. Und wir unterscheiden uns nicht sehr, aber in gewissen Punkten, wo wir den Fokus drauf legen. Wir reden nicht über eine Legalisierung, weil für uns das Thema Legalisierung an dem Problem vorbeigeht. Wir von der STEP und von der Suchtberatung Basinghausen reden über eine Regulierung des Marktes und des ganzen Gebrauchs von Cannabis und den Zuständigkeiten. Entschuldigen Sie die Störung. Okay, was auch immer es war, wir haben es jetzt gelöst, das Problem, glaube ich. Okay, wo war ich stehen geblieben? Wir sind für eine Regulierung. Und mit Regulierung, ich möchte jetzt erstmal ganz kurz eingehen auf den Status quo, den wir beobachten. Wir beobachten auf der einen Seite, dass Cannabis als Suchtmittel irgendwo auch unterschätzt wird. In der Beratung, auch häufig kommen Erwachsene, also Eltern mit ihren Kindern oder Jugendlichen und es geht um das Thema Cannabis. Mein Kind hat ein Problem. Die Kinder sagen, Mensch, oder die Jugendlichen sagen, ich habe mich informiert. Ich habe das im Internet recherchiert und ich möchte sagen, ey, Alkohol ist super, super gefährlich. Und warum tut ihr so, als ob Cannabis gefährlicher wäre? Ich sehe andere Daten und Fakten. Und das ist so ein bisschen diese Doppelmoral, die in unserer Gesellschaft da ist, die ich vermutlich oder wir vermuten auch teilweise so ein Stück weit Unglaubwürdigkeit produziert mit diesem Thema und manchmal auch den Fokus weglenkt von, was hat das wirklich für Risiken? Weil es hat Risiken, das ist so, da stimme ich Ihnen zu, das ist wissenschaftlich erwiesen, hinzu, und warum verbieten wir Alkohol nicht, warum gehen wir mit Alkohol so um, warum machen wir Werbeplakate für Alkohol und für Zigaretten. Also das fällt uns auf in der Beratung, wo wir auch verstehen können, woher dieser Missmut kommt der Menschen. Das sind ja nicht nur Jugendliche, das sind ja auch Erwachsene. Dann als nächstes Thema ist es so, dass der Status quo bezeugt, dass der Schwarzmarkt da ist, logischerweise mit hochpotentem Cannabis, was bedeutet, dass normalerweise hat Cannabis, man kann so zwei, also ein Hauptwirkstoff, kennt jeder THC, dann gibt es noch einen anderen Wirkstoff, der aber wichtig ist, nämlich CBD, Cannabidiol. Und Cannabidiol ist so ein bisschen so der Gegenwirkstoff. Das heißt, THC wirkt so ein bisschen, wird super berauschend und Cannabidiol wirkt so ein bisschen gegen, wirkt so antipsychotisch, THC wirkt psychotisch. Cannabidiol wirkt angstlösend, THC so ein bisschen steigernd. Und das ist so, was im Grunde genommen die Natur so vorgegeben hat, sage ich jetzt mal ganz plump, und was aber in den hochgezüchteten Formen verloren gegangen ist. Der Cannabidiol-Gehalt ist super gering und THC extrem hoch. Ja? Das heißt, wir haben eine höhere Psychosegefahr und das ist, weil das nicht kontrolliert wird, was verkauft wird, weil es auf dem Schwarzmarkt nur ist. Also das ist auch so ein Thema, was wir beobachten, was uns auffällt. Dann als nächstes ist es natürlich so, dass der Jugendschutz überhaupt nicht gewährleistet ist. Man kann sich darüber keine Gedanken machen, wenn der Schwarzmarkt, der bietet keine Diskussion des Staates. Das ist einfach alles versteckt. Und deswegen
Ist das auch ein Thema, was wir als negativ sehen im Status quo? Die Kriminalisierung der Konsumenten, das ist häufig eine Unverhältnismäßigkeit, wie das auch gehandhabt wird. Das ist, aus was wir beobachten, dass junge Konsumenten, die erwischt worden sind, müssen eine MPU machen, bevor sie ihren Führerschein machen können. Das sind gewisse Dinge, wo schon grundsätzlich die Frage der Verhältnismäßigkeit, die Sie ja auch eben angesprochen haben, gefragt werden muss, wo Menschen im Grunde genommen mit dem Gesetz, also Inhaftierung gedroht wird oder sogar Inhaftierung passiert. Und das sind Fragen wirklich, die diskutiert werden müssen, ob das einer Verhältnismäßigkeit entspricht und ob das nicht diesen Menschen auch extrem in ihrer Teilhabe und ihrer Zukunftsperspektive einfach super behindert. Ne?
Okay, vielen Dank
erstmal. Oh, Entschuldigung.
Ja, wir fahren dann auch
zu
weiter.
Lang.
Fort.
Ja, guten Abend dann erstmal zu mir. Ich bin Daniel Schubert, Sprecher der DHV-Ortsgruppe aus Münster. Ich bin 39 Jahre alt, bin in Münster geboren, wohne mittlerweile in Osnabrück und ich bin aufgewachsen im Münsterland an der niederländischen Grenze. Von daher hatte ich damals schon relativ schnell, bin ich in Kontakt gekommen mit der toleranten Drogenpolitik der Niederlande. Seitdem bin ich eigentlich auch aktiv, also seit ungefähr 20 Jahren, aktiv für eine liberalere Drogenpolitik, vor allem in Bezug auf Cannabis, weil ich einfach kennengelernt habe in den Niederlanden, dass dort die Menschen viel unverkrampfter mit dem Thema umgehen, was letztendlich auch besser helfen kann, echte Probleme anzusprechen, zu erkennen, einfach offener darüber zu reden, sobald da Probleme durch Drogenkonsum entstehen können. Und das Verbot hat einfach so viele Nachteile und ist gleichzeitig nicht in der Lage, die Schäden, die durch Cannabiskonsum entstehen können, zu verhindern, weil deswegen auch kaum jemand weniger kifft, sage ich mal. Also ich weiß zum Beispiel noch, als ich angefangen habe mit dem Cannabisrauchen, da war ich 16 gewesen und in der Sekunde, da habe ich mit Freunden zusammengesessen und da spielte das überhaupt keine Rolle, ja, ob das jetzt verboten ist oder nicht. Wichtiger an der Stelle ist nämlich dann einfach, dass man ehrlich mit dem Thema umgeht, auch auf die Gefahren hinweist. Also auch Cannabiskonsum kann natürlich schädlich sein, gar keine Frage. Wir vom Deutschen Hanfverband, wir sind dafür, dass Cannabis ab 18 reguliert verkauft wird, ähnlich wie in den Niederlanden, weil es unter 18 vielleicht teilweise doch bedenklich ist und die Jugendlichen dann erstmal noch die Finger davon lassen sollten.
Vielen Dank.
Ja, Herr Bürgner, die erste Frage sollte eigentlich an Sie gehen und die haben Sie direkt schon vorweggegriffen, weil ich eben auch für unser junges Publikum fragen wollte, warum diese Grenze ab 18, weil ich mir auch dachte, dass dieses Thema einfach gut zum Jugendparlament passt, weil es gibt einfach eine Realität an Konsumenten unter den jungen Menschen, gerade unter den Leuten unter 18. Und jetzt muss ich mir natürlich eine andere Frage ausdenken. Und in dem Artikel, wo ich das gelesen habe, da hat sich unsere Drogenbeauftragte der Regierung geäußert und die hat gesagt, dass dieser Anstieg der Zahlen von den Konsumenten, gerade unter 18-Jährigen, durch die Legalisierungsdebatte herbeigeführt wurde. Sind Sie derselben Meinung?
Nein, das glaube ich nicht. Also der Vorwurf ist immer, der wurde uns auch von, oder das wurde als Argument auch in diesen Anhörungen angebracht, von wegen, dass eine Legalisierung für Erwachsene bei jungen Menschen das Signal auslöst, das sei nicht so schlimm. Und damit eher befördern würde, dass junge Menschen auch den Konsum haben oder dann eben konsumieren. Das mag im Einzelfall so sein, das kann ich nicht ausschließen, das ist klar, aber ich glaube nicht, dass das als Argument trägt, um am Ende bei einer Gesamtverbot zu bleiben, denn die Argumente für die Freigabe ab 18 überwiegen trotzdem, obwohl das vielleicht so ist, und unsere Aufgabe und unser Ansatz ist es ja gerade, zu einer stärkeren Präventionsarbeit dann auch zu kommen bei Jugendlichen, etwa durch die Steuermehreinnahmen, die man dann generiert bei der Veräußerung, bei dem Verkauf eben eben durch lizenzierte Shops zum Beispiel, und da, dem dann entgegenzuwirken. Und ich habe auch, das ist ja eben auch gerade gesagt worden, nicht den Eindruck, dass die bisherige Verbotspolitik zu einer Eindämmung geführt hat. Also das drohende Verbot oder das Verbot auch bisher für Erwachsene hat nicht dazu geführt, dass Jugendliche sagen, ich konsumiere jetzt nicht.
Das ist kein Eindruck, das ist Fakt. Ja. Und ja. Dann ist natürlich die darauffolgende Frage, gilt das auch für andere Drogen? Weil dort führt das ja anscheinend auch nicht zum gewünschten Ergebnis. Wie stehen Sie da zu einer Legalisierung?
Ja, da, also es kommt dann darauf an, über welche Drogen man spricht, aber wenn wir über Heroin, Kokain oder sonst was sprechen, da ist, denke ich, das Bedrohungspotenzial, also das gesundheitliche Schädigungspotenzial und das Suchtpotenzial ein ganz anderes, über das wir reden, sodass das keine Diskussion ist, die wir führen. Dabei bleiben wir bei den betäubungsmittelrechtlichen Regelungen, dass das verboten bleiben soll und man da dann auch im Zweifelsfall die Präventionsarbeit oder die Unterstützungsarbeit, die Suchtberatung und Suchtarbeit verstärken muss. Aber diese Diskussion wird bei uns nicht geführt. Wir reden ausschließlich über Cannabis.
Finde ich interessante Frage. Wie sieht das bei Ihnen aus? Auch gerade zum Beispiel bei Pilzen. Das ist ja auch vielleicht nochmal ähnlicher als jetzt Heroin. Also an Sie beide.
Tatsächlich muss ich sagen, dass auch bei uns in der Suchtberatung diese Themen jetzt nicht unbedingt vorrangig geführt werden, weil wir einen ganz anderen Fokus haben, muss ich dazu aber auch sagen. Weil wir empfinden sowieso den Fokus auf der Substanz liegen viel zu extrem. Wenn wir jemanden vor uns sitzen haben, geht's bei uns eher darum, was bewegt jemanden dazu zu konsumieren? Ist das ein Genusskonsum, weil man gerade Spaß dran hatte, oder hat das damit was zu tun, dass man vielleicht einen Zustand erreicht, in dem man Probleme ein bisschen wegmacht, indem man vielleicht selbstbewusster ist, weil man es sowieso gern sein würde. Geht auch mit Alkohol übrigens, ne? Also das geht einfach für uns oftmals nicht um die Substanz, weil wo sich problematischer Konsum wirklich manifestiert, das ist da, wo Menschen das Suchtmittel als einen Ersatz oder als, wie soll ich sagen, eine Möglichkeit dafür nutzen, einen guten Gefühlszustand zu kriegen, den sie anders aber ganz schwer kriegen oder nicht. Und das ist etwas, warum ich da so ein bisschen jetzt gerade ausweiche. Das mache ich aber nicht, weil ich Ihnen Ihre Frage nicht beantworten will, sondern weil ich einfach sage, Mensch, da haben wir uns wirklich nicht wirklich mit auseinandergesetzt, weil der Fokus unserer Suchtberatung, unserer Suchthilfearbeit wo ganz anders liegt.
Ja, kann ich unterschreiben an der Stelle. Erstmal, also problematisch ist natürlich vor allem, es gibt ja das Sprichwort, dass die Menge auch das Gift macht, ne, wenn man halt viel konsumiert, dann ist es natürlich gefährlich. Und ob das dann, das kann auch viel Alkohol sein, ist natürlich gefährlich. Wenn ich jeden Tag Cannabis rauche, ganz viel, dann ist das aber auch gefährlich. Und andere Drogen werden noch viel schneller gefährlicher. Crystal Meth beispielsweise oder andere harte Drogen. Wäre ich auch erstmal nicht dafür, dass die legalisiert werden. Bei Pilzen sage ich mal, was gerade angesprochen worden ist, ist nochmal so ein extra Punkt. Also Pilze sind auf jeden Fall auch eine andere Hausnummer als Cannabis. Weil die einfach einen viel stärkeren Einfluss auf die Psyche haben, beispielsweise. Ne? Gut, wie man jetzt damit umgehen sollte, ob Pilze legalisiert werden sollten, schwer zu sagen. Ich würde sagen, ja, also bis 1998 waren Pilze ja auch legal in Deutschland. Also das war ja eigentlich nie verboten gewesen. Ne? Also ich finde, da sollte man letztendlich entspannter mit umgehen mit dem Thema, mit Drogen allgemein. In Portugal beispielsweise ist es ja so, dass generell gesagt wird, bei allen Drogen gibt es eine bestimmte geringe Menge und da werden die Menschen gar nicht weiter verfolgt. Finde ich gar nicht so schlecht, diesen Weg.
Ja, ja, Frau Witschitsch, vielleicht dann zu Ihrer, noch zu Ihnen eine Frage. Und zwar, wenn Sie nicht für die Legalisierung sind, aber für eine Begleitung, eine Suchtbegleitung oder eine Konsumbegleitung, das hatten Sie ja vorhin angedeutet, ich weiß nicht, ob Sie
Regulierung?
Eine Regulierung. Wie stellen Sie sich das vor?
Dankeschön, weil ich bin da nicht mehr drauf gekommen, weil ich offensichtlich in meinem Zeitmanagement sehr fehlplatziert war. Also, wie stellen wir uns das vor? Wir stellen uns eine flächendeckende staatliche Regulierung des Marktes vor, das heißt vom Saatgut bis zum Anbau, über die Vermarktung und über auch die Bereitstellung von Verkaufsstätten, aber wirklich mit fachlich geschultem Personal. Da würde ich sagen, Tätige aus der Suchtberatung, Suchtprävention, die im Grunde genommen da ein konsumentenfreundliches Klima bewirken können, wo risikoreicher Konsum angesprochen werden kann, wo Fragen gestellt werden können, wo es natürlich auch dem Jugendschutz entsprechend eine Grenze gibt, ab wann das überhaupt frei verkäuflich ist. Ne? Also es ist tatsächlich ja so, dass die Gehirnentwicklung erst nach dem 20. Lebensjahr vollendet ist und davor das Gehirn halt auch empfindlich ist auf äußere Einflüsse und das tatsächlich mehr Schäden hervorrufen kann. Das heißt, das muss noch abschließend geklärt werden. Das ist der eine Punkt, diese Regulierung des Marktes. Der nächste Punkt ist der Jugendschutz, den habe ich da jetzt gerade schon ein bisschen mit rein integriert, mit der Altersgrenze und die Bildungspolitik. Die Bildungspolitik ist für uns ganz wichtig, weil wir denken auch, dass in der Bildung nicht nur Mathe, Deutsch und ich meine, wir haben auch Literatur und verschiedene Sachen, schöne Fächer, aber wir glauben, dass in dieser aktuellen gesellschaftlichen wie soll ich sagen, Situationen, wo Jugendliche auch mit Perspektivlosigkeit teilweise, mit Entscheidungen müssen sie treffen und es ist teilweise auch wirklich schwer, da seinen Weg zu finden für manche Menschen oder man ist im Grunde genommen einfach mit Anforderungen, wie soll ich sagen, konfrontiert, die es nicht immer leicht zu lösen gilt. Und ich denke, dass Menschen darauf vorbereitet werden, so in Form von Ich-Kompetenzen, dass Menschen, auch wenn es um Genusstraining geht, ja, Konsumkompetenzen finde ich, Genuss, Konsum kann alles sein auf dieser Welt, das kann Essen sein, das ist vielfältig, das ist Selbstbegrenzung, das sind einfach verschiedene, wirklich persönliche Kompetenzen, wo wir finden, dass die in der Bildungspolitik auf jeden Fall ganz, sehr viel mehr Platz haben sollten. Genau, das ist etwas, wo wir sagen würden, dass Regulierung stattfinden muss.
Vielleicht noch eine letzte Frage von mir erstmal. Herr Birkner, Sie hatten schon vorhin darauf angesprochen, dass Sie für eine Legalisierung ab 18 Jahren sind. Jetzt hatte das Frau Vitschitsch auch nochmal angesprochen, dass die Gehirnentwicklung erst mit dem 21. Lebensjahr abgeschlossen ist, mit 21 oder wie auch immer. Wie rechtfertigen Sie dann sozusagen Ihren Wunsch nach der Legalisierung ab 18?
Dass wir, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dass wir mal eine Entscheidung getroffen haben, dass man hier mit 18 auch volljährig ist und damit auch die Einsichtsfähigkeit hat, diese Risiken dann auch selber zu entscheiden. Das nehmen wir dann ein Stück weit in Kauf. Also wir meinen, dass dann eben mit Aufklärung und Begleitung auch durch lizenzierte Geschäfte, wo dann zum Beispiel Menschen sitzen, die was von Suchtberatung verstehen und das eben begleiten, dass dann dort dann auch vielleicht nochmal besonders dann darauf hingewiesen wird. Aber wenn wir der Auffassung sind, dass man mit 18 Jahren volljährig ist und damit Träger aller Rechte und Pflichten ist, dann ist das ein Kompromiss zu sagen, dann ist das auch mit 18 Jahren der Fall. Sonst müsste man wahrscheinlich sogar noch weiter nach hinten gehen, so wie ich es verstanden habe. Jetzt bin ich da nicht Business. Also 21 war auch nicht das Alter, was ich da gehört habe, sondern da ging es bis zum Teil bis 25 Jahre. Und das deckt sich dann kommen wir wieder in diese Unglaubwürdigkeitsfalle auch zum Alkoholkonsum, wo wir auch ab 18 können Sie alles kaufen. Also ich glaube 16 Bier, wenn ich es richtig weiß, und ab 18 ist dann ja frei verkäuflich bis zum Schnaps und oder bis zum Hochprozentigen halt. Und das ist dann die Konsequenz, die man dann da an dem Punkt zeigen muss, auch wenn es vielleicht dann gewisse Risiken mit sich bringt, aber die muss dann der Mensch dann auch selber einschätzen und entscheiden.
Dann schließe ich da direkt an, Sie können das Mikrofon gleich in der Hand behalten. Und würde da gerne ins Detail gehen. Die FDP hat ja im Gegensatz zu den Grünen, glaube ich, noch kein Gesetz auf jeden Fall, was Cannabis angeht, formuliert, oder? Bin ich da richtig?
Also wir haben im Landtag, haben wir einen Entschließungsantrag eingebracht, mit dem wir eine Bundesratsinitiative gefordert haben, also dass die Landesregierung aufgefordert wird, eine entsprechende Bundesratsinitiative einzubringen, weil das ja auf Bundesebene zu regeln wäre und somit nicht in unserer Landeskompetenz ist. Und dann ist der Weg, eine entsprechende Bundesratsinitiative einzubringen. Da wir in den letzten 4 Jahren nicht im Deutschen Bundestag waren, hatten wir dafür nicht die Bühne. Aber das mag sich jetzt ja in der nächsten Legislatur wieder, oder hat sich ja geändert, und dann, ob die Kollegen das in Berlin dann als Gesetzentwurf einbringen, kann ich aber heute nicht sagen.
Von daher weiß ich nicht, ob Sie so genau auf diese Detailfrage jetzt antworten können, aber falls es zu dieser Legalisierung kommt, durch die FDP, in welcher Koalition auch immer, wo dürfte dann konsumiert werden? Geht das wie bei Alkohol einfach auf der Straße oder wie ist das?
Also das kann ich jetzt nur nach meiner persönlichen Einschätzung beantworten. Das wäre aus meiner Sicht die Konsequenz, wenn man also das sozusagen den Erwerb in solchen lizenzierten Geschäften organisiert, dann würde ich, wäre es neu in unserer Gesellschaft, dass man dann den Konsum nur an bestimmten Orten haben darf. Also in der Regel ist auch der Alkoholkonsum auf öffentlichen Straßen erlaubt. Das kennen wir in den USA ja anders, wenn die Plastiktüten dann oder die Papptüten da rumgemischt werden, weil das eben öffentlich nicht erlaubt ist. Es gibt ja mittlerweile einzelne Plätze, wo diskutiert wird, Alkoholkonsum dort zu untersagen. Aber im Grundsatz ist dann ja im Prinzip das, was legal erworben ist, darf man auch im öffentlichen Raum entsprechend konsumieren. Und das wäre dann aus meiner Sicht die Konsequenz.
Dann noch schnell eine weitere Detailfrage. Fahren unter Einfluss, sehen Sie da irgendwie eine Möglichkeit, das zu messen quasi? Oder ist das strikt?
Da gibt es, wird es, und so wie ich es verstanden habe, gibt es da entsprechende Möglichkeiten, da auch entsprechende Grenzwerte festzulegen, so wie wir das beim Alkohol auch haben. Hier muss natürlich sichergestellt sein, dass die Verkehrssicherheit nicht gefährdet wird. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir sonst nämlich ganz schnell bei der Fremdschädigung sind, dass hier Risiken für andere Menschen zustande kommen. Und deshalb muss das Fahren unter Drogeneinfluss verboten bleiben und auch konsequent geahndet werden, genau wie unter Alkoholeinfluss. Aber genauso wird man hier die Diskussion haben müssen, ab welchen Grenzwerten welche Beeinflussungen da sind. Solange man nicht bei 0,0 ist, wird man dann nicht, gibt es keinen Grund, da zu unterscheiden. Da muss man das konsequenterweise, je nachdem, das müssen aber dann Mediziner und Psychologen und keine Ahnung, also die Fachleute müssen dann sagen, wann ist eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit gegeben, dass es nicht geht.
Sie haben vorhin schon mal auf das Beispiel in Portugal angesprochen, wo es mittlerweile eben eine sehr legere Handhabung mit Drogen gibt, dass es eben zum Beispiel, man kann jede Droge mit sich führen, auch wenn sie verboten ist, aber es hat keinerlei Konsequenzen bis zu einer bestimmten Menge. Zum Beispiel bei Heroin ist es 1 Gramm, bei Koks 2 Gramm und bei Cannabis 25 Gramm. Und so die meisten chemischen Drogen sind auch bei 1 Gramm. Nun sind ja jetzt Drogen, hatten wir ja schon angesprochen, wie Heroin oder Koks haben eine andere Wirkung auf Menschen als Cannabis. Wie rechtfertigen Sie das sozusagen, dass es erlaubt ist, diese Drogen nicht zu konsumieren, aber dabei oder dass es keine Konsequenzen hat, diese Drogen mit sich zu führen und zu konsumieren?
Ja, das rechtfertigen wir so, dass einfach die Erfahrung der letzten Jahrzehnte gezeigt hat, dass die Verfolgung der Konsumenten letztendlich nicht dazu führt, dass die Konsumenten weniger Drogen konsumieren wollen, und es hat auch nicht dazu geführt, dass der Drogenmarkt irgendwie reduziert worden ist. Also ich habe beispielsweise hier die Zahlen auch nochmal dabei. Also seit 1981 beispielsweise wird Cannabis, sag ich mal, von der Polizei ausgewertet. Und seit 1981 sind die Zahlen um 61% gestiegen, also in den letzten 40 Jahren ungefähr. Und das lässt sich einfach bei allen Drogen feststellen, sage ich mal, dass unabhängig davon, ob es jetzt verboten ist oder nicht, dass die Zahlen da eigentlich eher nach oben gehen und wenn, oder dass sie auch gar nicht von diesem Faktor abhängen, dass es ganz andere Faktoren gibt. Und es macht dann eigentlich gar keinen Sinn, die Konsumenten zu verfolgen, weil, das wurde ja gerade auch nochmal angesprochen, das ist teilweise wirklich vollkommen unverhältnismäßig. Wenn jemand wegen halben Gramm Cannabis da vom Richter landet, Geldstrafen kriegt, unter Umständen Freiheitsstrafen, wenn das Ganze 2-3 Mal passiert. Und auch bei Abhängigen beispielsweise von harten Drogen, denen ist bestimmt nicht damit geholfen, wenn die Polizei denen erstens die Drogen wegnimmt, das halbe Gramm, und dann kriegen sie vielleicht noch ein Gerichtsverfahren hinterher. Also die Erfahrung ist eigentlich, dass das eigentlich keinem wirklich hilft, die Konsumenten zu verfolgen.
Ja, wobei Sie jetzt gerade darauf angespielt haben, dass dass wesentlich mehr Menschen seit 1981 Drogen nehmen. Liegt es nicht vielleicht auch daran, dass eben in Colorado und in den Niederlanden zum Beispiel Cannabis legalisiert wurde?
Nee, das glaube ich nicht, weil es gibt ja zum Beispiel auch von Europa, also den europäischen Drogenbericht, der wird seit 15 Jahren gemacht. Da schauen die seit 115 Jahren jedes Jahr, wie viel wird eigentlich in den einzelnen Ländern konsumiert. Und wenn man sich diese Zahlen mal anschaut, dann sieht man halt, dass zum Beispiel die toleranten Niederlande, wo Cannabis ja schon seit über 40 Jahren an jeden über 18 verkauft wird, die liegen vom Konsum her eigentlich im Mittelfeld. Na, also da gibt es andere europäische Länder, da wird viel mehr gekifft, wie beispielsweise in Frankreich, auch teilweise in Deutschland. Na, also Deutschland liegt da teilweise sogar auch über dem Konsum in den Niederlanden. Also wenn man sich die Zahlen halt anschaut, dann sieht es eher danach aus, dass das Verbot gar nicht so den riesen Einfluss auf das Konsumverhalten der Leute hat und damit dann auch keine Schäden verhindern kann.
Ich meinte auch vielmehr die generelle Akzeptanz. Also jetzt dadurch, dass es Länder gibt, in denen es vielleicht erlaubt ist, dass dadurch dass der Konsum erhöht wird. Das glauben Sie auch nicht?
Eigentlich so nicht. Also zumindest jetzt auch die Zahlen aus Colorado, die geben das halt nicht her. Also letztes Jahr hat auch noch die offizielle Gesundheitsbehörde aus Colorado gesagt, dass die haben ja seit 2013 dort legalisiert und da sind die Konsumentenzahlen halt nicht explodiert. Ne? Also da gibt es zumindest empirisch erstmal so keinen Beleg dafür, für diese Vermutung.
Frau Vicic, Sie erleben ja in Ihrem Beruf dann auch die schwerwiegenden Folgen vom Cannabiskonsum oder die Folgen, die dieser haben kann. Können Sie mal so ein Bild zeichnen, dann können Sie auch ein bisschen Prävention direkt betreiben. Hier.
Ich muss gerade mal überlegen, doch vielleicht einen Jugendlichen, bei dem das offensichtlich tatsächlich sehr viel Fokus gezogen hat. Dieses Suchtmittel hat sehr viel vereinnahmt in seinem Leben, was bedeutet, dass irgendwo Antrieb in anderen Bereichen irgendwo nicht mehr übrig war. Also grundsätzlich hat sich viel fokussiert auf das Suchtmittel, auf den Konsum. Er hat viele Dinge vernachlässigt. Ich würde auch sagen, das ist jetzt, ich zeichne jetzt absichtlich einen Fall, wo es eindeutig sich um eine Abhängigkeit handelt. Es handelt sich nicht um einen risikoarmen Konsum, es handelt sich nicht um einen missbräuchlichen. Abhängigkeitskriterien bedeuten halt, dass es so ist, dass zum Beispiel der Suchtmittelkonsum so ein bisschen die anderen Interessen absorbiert, dass man sich fokussiert auf etwas, dass Schäden eintreten, schlechte Noten, das war ein junger Cannabiskonsument, ich glaube, der war vielleicht 16, wenn ich mich nicht irre, der war mit seinen Eltern da und der hatte so ein ganz, war sehr auch anteilnahmslos. Er saß da, ich hatte was zu ihm gesagt und zwei Minuten später fragte er mich, was haben Sie gesagt? Und ich habe ihn angeguckt und dachte, okay, wenn das jetzt gerade, ich kenne ihn jetzt nur, die erste Sitzung, kann ich mir kein Urteil bilden, aber wenn das die Folgen von Konsum sind, dann ist das natürlich weitreichend. Ne? Also das ist teilweise etwas, was uns schon manchmal begegnet. Es begegnen uns auch Personen, die unter Cannabiskonsum psychotisch reagieren. Das ist natürlich etwas, was wirklich sehr viel Angst einjagt und wo man, ob das jetzt paranoide Vorstellungen sind, Ängste entwickelt, die vorher nicht da waren, die keiner einem erklären kann, wie man selber nicht erklären kann. Das tritt tatsächlich auf und ich kann jetzt nicht einen Fall jetzt in eine Situation packen. Wenn ich skizziere, würde ich die beiden Fälle zusammennehmen und dann hätten Sie da jemanden sitzen, der im Gedankenfluss nicht mehr ganz starr ist, der emotional, sagt man nicht, schwingungsfähig ist, der war sehr, ich will nicht sagen apathisch, das war er nicht, aber so sehr teilnahmslos in dem Sinne. Sehr viel, wie soll ich sagen, negative Schäden im Umfeld passiert. Und der war jetzt nicht psychotisch, muss ich sagen. Aber wenn, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn jemand dann noch zusätzlich da eine Veranlagung für hat. Ja. Ihm ging es, glaube ich, ziemlich schlecht damit. Ne? Also das war schon eine Situation, wo man gemerkt hat, ich habe ihn gefragt, wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie es verändern würden, ich habe ihn gesiezt, weil wir auch 16-Jährige siezen, weil wir denken, wir fangen erstmal an mit siezen, wenn jemand sagt, geht gar nicht, bitte duzen Sie mich, machen wir das auch. Ich habe ihn gefragt, wenn Sie jetzt sagen könnten, Sie könnten damit aufhören und und es wäre wirklich so, dass Sie das schaffen würden, würden Sie das da machen? Und er mir zunickte, dann dachte ich, okay, also der hat gerade eigentlich keinen Bock mehr auf das, was gerade los ist. Und das ist jetzt so ein skizzierter Fall, wo ich sagen würde, dem ging es damit nicht gut. Ne? Das ist jetzt nicht der absolute Standardfall, aber das ist jetzt ein...
Jetzt wird es oft der Cannabiskonsum mit dem Alkoholkonsum verglichen oder auch die Alkoholsucht und die Cannabissucht. Können Sie mal so aufmachen, was sind da die Unterschiede und könnten Sie auch sagen, ob etwas schlimmer ist und wenn ja, was?
Also ich möchte mich jetzt generell nicht hinreißen lassen zu sagen, was ist jetzt besser oder schlechter oder ne, also das nicht. Aber es gibt natürlich Zahlen und Fakten, wo man sagen kann, dass Konsum und Abhängigkeit. 9% aller Cannabiskonsumenten sind abhängig. 17% sind abhängig, wenn sie in der Adoleszenz, also jugendlichen Alter, schon angefangen haben. Alkoholkonsumenten, 15% werden davon abhängig. Ne? Also im Erwachsenenalter 9% von Cannabis, Alkohol 15% insgesamt und Cannabis bei jugendlichen Alter 17%. Das sind so mal so Daten, wer wird eigentlich abhängig? Ich würde sagen, dass natürlich Alkohol hat, wenn man jetzt Binge-Drinking total sich zukippen als Beispiel nimmt, dann hat das natürlich eine Wirkung, die wirklich viele Gehirnzellen kaputt macht und auch viel im Gehirn kaputt macht. Cannabis wirkt natürlich auch entwicklungsverzögernd, gerade wenn es im jugendlichen Alter konsumiert wird. Also das ist wirklich die Hochrisikogruppe, wenn man frühzeitig und viel konsumiert und wenn man natürlich dafür eine Veranlagung hat, das möchte ich auch sagen. Eine Veranlagung dafür, wenn man merkt, man konsumiert und es ist grundsätzlich etwas, dass man irgendwie wie so ein bisschen ohne Grund ängstlich reagiert oder so ein bisschen ist was hinter mir, so, dass man merkt, das löst etwas in einem aus, das ist ein Signal, da muss man drauf hören. Und deswegen will ich mich nicht genau hinreißen lassen, zu sagen, das ist besser, das ist schlimmer. Man sollte darauf achten, wie es einem geht. Man muss gucken, dass man Grenzen wahrt und dass man guckt, wie reagiere ich drauf und mit welcher Stimmung konsumiere ich. Ich habe jetzt ein bisschen abgelenkt, ich weiß, aber es ist schwer und ich möchte auch nicht das grundsätzlich sagen, weil das so ein bisschen gewollt ist. Was ist schlimmer und was ist besser? Und das ist so einfach. Das so einfach läuft es nicht, finde ich.
Dankeschön.
Ja, genau, ich hatte gerade noch eine Frage. Ach so, genau. Wir haben mal eine Zahl rausgesucht, dass es ungefähr 4 Millionen Konsumenten es in Deutschland gibt. Und dass laut zahlreiche Umfragen würde sich das nicht ändern oder zahlreicher Statistiken würde sich das nicht ändern, sobald oder nicht großartig verändern, wenn Cannabis legalisiert werden würde. Aber trotzdem gibt es dann ja vielleicht ein erhöhtes Risiko, dass gerade Kinder und Jugendliche drankommen. Wie sehen Sie die Prävention davor? Also, dass es eben weniger passiert, vielleicht auch in Bezug auf Alkohol, weil das ja auch ein großes Problem ist. Ja.
Also man muss Präventionsarbeit betreiben. Da passiert schon einiges, wenn ich das bei meinen Kindern in der Schule erlebe, die sagen mir ab der, ich weiß nicht wievielten Klasse, gibt es jedes Jahr irgendwelche Sachen, die ihnen das versuchen zu erklären oder also was schon einen Wiederholungseffekt hat, wo die schon abgenervt sind, weil sie meinen, das inzwischen begriffen zu haben. Aber wie das konkret aussehen kann, da bin ich der falsche Ansprechpartner für. Ich denke, dass Präventionsarbeit wichtig und richtig ist und Suchtberatung richtig und wichtig ist und entsprechend gefördert werden muss, aber wie das konkret aussehen müsste, da haben wir hier, glaube ich, eine Expertin dafür sitzen, wie man das dann entsprechend verstärken könnte.
Wollen Sie dann direkt auf antworten?
Ich kann da gerne drauf eingehen. Also Prävention ist ein unglaublich wichtiges Standbein und wir glauben sogar, dass Prävention sehr viel früher ansetzen kann, nämlich schon, ich sag mal, Kindergarten, Grundschulalter. Da reden wir jetzt nicht über Suchtmittel, das ist ganz klar, sondern wieder, dann kommen wir an den Punkt von so Ich-Kompetenzen. Ne? Wie geht's mir? Kann ich damit umgehen, wie es mir geht? Kann ich Nein sagen zu anderen Leuten? Das sind Kompetenzen, die wirklich suchtpräventive Wirkung haben, weil ich sage Ihnen, das sind Themen, die besprechen wir in der Reha-Gruppe. Wenn es um Suchttherapie geht, geht es um, kann ich meine Bedürfnisse wahrnehmen? Kann ich was tun, damit es mir gut geht? Kann ich etwas tun, um Stress zu vermeiden oder auch Stress auszuhalten? Und wie kann ich mich von anderen abgrenzen? Kleiner Ausschweifer jetzt gerade. Prävention ist in dem Sinne, ich hoffe, stoppen Sie mich, wenn ich an Ihrer Frage vorbeigehe. Prävention ist ein unglaublich wichtiges Standbein, was gerade natürlich blockiert wird, weil Sie können ja nicht über etwas reden, was nicht sein darf. Ne? Das heißt, und die Kollegen, die Fachprävention, wir haben ein extra Team in der STEP, was quasi das als Hauptaufgabe hat, Prävention zu machen. Wir machen das zwischendurch mal und habe die aber Kollegen aber auch schon begleitet. Und es ist schon so, dass bei dem Thema Alkohol und Cannabis kann sehr viel mehr Offenheit von den Jugendlichen, von den jungen Menschen, kommt da viel mehr. Bei Cannabis werden alle so ein bisschen stickum. Weil, auch wenn die Lehrer draußen sind, ist es so, dass man ja auch nicht möchte, dass vielleicht ein Mitschüler irgendwas keine Ahnung, aus welchem Grund seinen Eltern oder wem auch immer so sagt und das irgendwie rauskommt. Das ist eine Schwierigkeit. Prävention hat aber ganz viele wichtige Möglichkeiten. Und ich habe auch gar nicht so das Gefühl gehabt, also bisher, wenn ich mal begleitet habe, das ist ja eine wichtige Rückmeldung, wenn Sie das sagen, dass Ihre Kinder dann entnervt sind. Ich hoffe, dass es auch anders wirkt, weil ich auch gesehen habe, dass es anders sein kann. Und wir reden eben nicht über... Nicht von oben herab zu sagen, so und so ist es und da an die Regeln muss man sich halten, sondern wir arbeiten ja in der Prävention gemeinsam. Wie kommt es eigentlich überhaupt zu so einer Abhängigkeit? Wie entwickelt sich das? Weil das ist ja gar nicht da. Das ist ja, im Grunde genommen ist es total normal, dass wenn ich zum Beispiel eigentlich lernen müsste, dass ich nicht lerne, sondern irgendwas anderes mache, ja. Also mich irgendwie, dann mache ich irgendwie, gucke ich Fernsehen, damit ich ein besseres Gefühl habe, weil das irgendwie einfach ist. Oder ich kenne das auch von mir, ich putze dann, um mich irgendwie zu beruhigen, um zu sagen, ja, du hast doch was gemacht, ne. Total absurd, aber es funktioniert. Ein Moment. Ein Moment. Und das ist das, was Konsum macht. Ein Moment funktioniert es. Das machen wir alle. Wir alle weichen Verhalten aus, weichen Gefühlen aus. Und in diesen Präventionsveranstaltungen versuchen wir zu erarbeiten, wie kommt es eigentlich von Genuss überhaupt auch zu, über Konsum einfach zu auch missbräuchlichem Verhalten und wirklich schädlichem Konsum.
Und diesen Genuss legitimieren Sie dann?
Also Genuss ist Teil unserer Gesellschaft und unglaublich wichtig. Und ich denke, es gibt ja auch Konsumkompetenzen, ne? Und das ist auch bei Alkohol, das ist bei anderen Suchtmitteln. Und das bedeutet, kann ich meine Grenzen einschätzen? Mit welchem Gefühl gehe ich in den Konsum rein? Bin ich total traurig und dann trinke ich Alkohol, dann kann das auch schieflaufen. Und wenn ich zum Beispiel, Konsumkompetenzen sind auch langsam trinken zum Beispiel. Also Konsumkompetenzen gibt es viele und Genuss ist ein unglaublich wichtiger Punkt in unserem Leben. Und auch ohne, dass wir jetzt über Drogen reden müssen oder über irgendwas anderes, ist Genuss etwas, das ist fester Teil unserer Gesellschaft.
Herr Birkner, jetzt nochmal zu Ihnen. Und zwar würde ja wahrscheinlich auf Cannabisverkauf eine höhere Steuer geben. Was für eine Zahl streben Sie da an oder wie würden Sie das einschätzen?
Da habe ich was Schlaues gelesen in der Vorbereitung. Das kann ich, darf ich vorlesen. Ja, Experten heißt es hier, rechnen mit 1-2 Milliarden Euro pro Jahr, was man da an Steuermehreinnahmen erwartet. Damit kann man natürlich viel in Präventionsarbeit dann schon ab den Kindergärten etwa investieren.
Was für eine, also ich meine, wird es jetzt keine Mehrwertsteuer, keine normale Mehrwertsteuer geben, sondern wahrscheinlich eine erhöhte, wie 4%?
Das kann ich als, also wir haben eine Tabaksteuer zum Beispiel, es gibt auch eine Sektsteuer, zu der lässt sich noch was anderes sagen, aber das lassen wir jetzt, also insofern kann man natürlich eine spezielle Cannabissteuer einführen, also insofern, die über die Mehrwertsteuer hinaus dann also noch gegeben ist, die würde ja ohnehin anfallen, weil eben ja dann durch den Verkauf da eben die Mehrwertsteuer anfällt. Und dann würde man noch eine zusätzliche Cannabissteuer haben. Das würde auf den Preis dann aufgeschlagen werden. Aber man hat über dieses Verkaufsmodell natürlich auch die Kontrolle über das, was verkauft wird. Ne? Das ist ja dann auch noch was anderes, als wenn ich das beim Dealer irgendwo kaufe und gar nicht so richtig weiß. Das ist ja vorhin auch geschildert wurde, wie sich das offensichtlich dann verschiebt bei den Bestandteilen. So kriege ich da auch eine Qualitätskontrolle rein und kann auch da dann die Kombinationen haben, die eben dann auch unter gesundheitlichen Gesichtspunkten das Richtige wäre, wenn man das so sagen darf. Das müssen dann aber auch wieder Experten sagen.
Herr Pantazis schreibt auf seiner Webseite von unkalkulierbaren Kosten, wenn man Cannabis legalisiert, was die staatliche Kontrolle angeht, was die staatliche Ausgabe von Cannabis angeht. Was sagen Sie dazu?
Also ich habe in der parlamentarischen Debatte hat der Pantazis für die SPD-Fraktion gesprochen, ich für die FDP. Insofern kenne ich die Position da, weiß aber nicht genau, was mit dem Punkt gemeint ist, weil
Verwaltungskosten.
Bitte was?
Verwaltungskosten.
Na ja, gut, aber da habe ich ja die Steuer. Also bei 1-2 Milliarden Euro bin ich mir relativ sicher, dass da noch viel für die Prävention übrig bleibt, selbst wenn ich die wenn ich da Verwaltungskosten habe. Also da entstehen ja dann irgendwelche Kontrollkosten, also ich muss sozusagen die Qualitätssicherung sicherstellen. Das habe ich aber in anderen Bereichen auch. Das ist jetzt keine neue Aufgabe für Verwaltung. Ich sage mal, Lebensmittelkontrolle und sonst was gibt es alles. Es gibt die Überwachung von Apotheken. Auch Medizin, Arzneimittelüberwachung gibt es auch. Also insofern ist das jetzt nicht was gänzlich Neues, durch das jetzt eine gewaltige, also deshalb erklärt es mir im Moment nicht, jetzt ist es misslich, dass es nicht, Herr Pantazis das nicht selber sagen kann. Deshalb glaube ich nicht, dass das dramatisch ist. Und ich erwarte eigentlich, und das ist ja auch eine Hoffnung bei uns, dass wir durch eine Entkriminalisierung auch zur Entlastung von Polizei und Justiz kommen. Also wenn man über Kosten in der Gesamtbetrachtung spricht, tritt dort auch eine Entlastung ein.
1,8 Millionen Euro.
Beziehungsweise die Polizei und Justiz kann sich dann wieder auch um andere Aufgaben kümmern. Das ist ja nicht so, dass die zu wenig zu tun hätten. Also insofern wäre das dann auch eine Entlastung an anderer Stelle, denn wir sprechen ja gerade auch jetzt im vergangenen Landtagswahlkampf über Stärkung von Polizei und Justiz, für das, wo sich alle Parteien für stark gemacht haben.
Ja, ich habe noch mal eine Frage an Sie. Und zwar hat es ja noch mal Alkohol, Alkohol und Cannabis werden ja oft verglichen. Nun hat ja aber Cannabis mehr die Folgen, dass es eben dauerhafte Schäden in Form von Psychosen oder so haben kann. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das?
Ja, die Studien gibt es ja, die sagen, dass es, oder einige medizinische Berichte, dass da Psychosen verursacht werden können. Ehrlich gesagt, ein bisschen schwer was zu sagen, weil ich da auch kein Mediziner bin und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie die Mediziner überhaupt unser Gehirn gut kennen, um das so ganz klar alles sagen zu können. Ich würde einfach mal gefühlt sagen, vielleicht 2-5% der Konsumenten haben ein Problem mit Cannabiskonsum. Also ungefähr würde ich das so einschätzen. Ne, deswegen auch nicht irgendwie freigeben, kiffen ab 16, so jetzt macht einfach alle mal, sondern ne, also dafür, deswegen sind wir auch dafür, dass das jetzt ab 18 freigegeben wird, wo die Menschen dann selbstverantwortlich darüber entscheiden können, gehe ich das Risiko ein, eine Psychose zu kriegen oder nicht.
Glauben Sie nicht, dass eine Legalisierung ein falsches Signal aussenden würde und dass dadurch diese Droge Cannabis verharmlost wird und vielleicht mehr Menschen dann dazu greifen und die Gefahr der Psychose bei vielen Menschen steigt?
Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich sehe ehrlich gesagt, dass gerade das Risiko mit Verharmlosung gerade in Bezug auf Drogen bei uns in der Gesellschaft an ganz anderer Stelle stattfindet. Weil wenn ich beispielsweise von mir zu Hause zum Büro gehe, laufe ich an 4 Bushaltestellen vorbei, da hängen überall Poster für Zigaretten. Bei Zigaretten haben wir 100.000 Drogentote pro Jahr alleine in Deutschland. Alkohol sind es ungefähr 40.000 oder 50.000. Da laufen im Kino Werbespots drüber. Da kann man halt auf der einen Seite immer viel diskutieren mit illegalen Drogen, wie gefährlich das dann vielleicht doch alles ist. Um das vielleicht da mal ein bisschen ins Licht zu rücken, also Drogentote sind, glaube ich, 2.000 pro Jahr. An legalen Drogen sterben über 150.000 pro Jahr. Und wir machen trotzdem überall Werbung dafür. Also das fällt mir als erstes mal zu dieser Präventionsgeschichte ein. Und ich glaube nämlich, wenn Cannabis legalisiert wird, dass dann überhaupt erstmal die Möglichkeit geschaffen ist, offen darüber zu reden.
Dann ist es aber auch eine legale Droge, ne? Vielleicht sterben dann auch mehr daran.
Wie bitte?
Sie haben ja jetzt gerade argumentiert, dass durch legale Drogen wesentlich mehr Menschen sterben. Und wenn Cannabis dann eine legale Droge ist, sterben dann nicht auch mehr Leute daran?
Nee, so meinte ich das nicht. Ich meinte halt, dass wir auf der einen Seite bei Cannabis schauen, was da alles passieren kann, obwohl es auch noch nie einen Drogentoten gegeben hatte. Und bei den anderen Drogen, die halt schon legal sind, da sind wir doch wirklich sehr, sag ich mal, fast verantwortungslos oder so. Ne? Also, sag ich mal, jetzt bei Nikotin, Tabak, Zigarette, das ist nachgewiesenermaßen eigentlich mit die schädlichste Droge überhaupt. Trotzdem machen wir dafür überall Werbung. Und wenn man halt den Leuten da auch helfen würde, dann glaube ich, da muss man da einfach an das Thema dran gehen. Und wenn Cannabis halt legal ist, dann kann man da auch offen drüber reden, ja, mit den Jugendlichen, ne? Oder dass dann auch solche Probleme nicht mehr bestehen. Oh, mein Lehrer denkt irgendwie was Falsches, wenn ich jetzt das Wort da in den Mund nehme. Also ich glaube insgesamt, dass es halt hilft. Und wir müssen ganz generell einen verantwortungsbewussteren Umgang mit Drogen kriegen. Ganz egal jetzt, ob sie legal oder illegal sind. Das halt, glaube ich, ist das Wichtigste.
Ja, haben Sie noch Fragen untereinander zu dritt? Sonst würde ich die Diskussion mal öffnen. Ja, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ach so. Hier, ich kann
Also ich würde mir wünschen, dass in Bezug auf Cannabis wirklich nur Augenmerk auf Cannabis ist und nicht, dass man diskutiert. Dass es noch schlimmere Dinge gibt. Also gerade, dass dann abgelenkt wird. Oder ich empfinde das als Ablenkung. Also, dass wir nicht diskutieren, was ist jetzt schlimmer, Alkohol oder Cannabis, sondern dass man einfach diskutiert, wie steht es um Cannabis. Das würde ich mir wünschen.
Möchte da jemand darauf antworten?
Also ich glaube, das war jetzt nicht an mich gerichtet, sondern eben anknüpfend an die Diskussion eben, als wir über Tabak und sonst was gesprochen haben. Aber ich kann das verstehen, weil ich glaube, da kommt man auch schnell in eine Falle. Also die Diskussion, oder zumindest ist mir das immer begegnet, weil wenn diese Diskussion kam, dann haben wir natürlich auch zum Beispiel also Menschen, die das strikt ablehnen, die Legalisierung gesagt haben, nur weil an anderer Stelle was falsch ist, muss ich nicht noch mehr Falsches dazugeben, sozusagen. Und das ist auch natürlich irgendwie richtig, und zu sagen, dann lass uns über Cannabis reden und über die konkreten Abwägungen, die wir dort zu treffen haben. Am Ende ist es ja immer eine Abwägungsentscheidung, die ich da habe, und da würde ich auch eher zurückschrecken oder nicht zu sehr die Vergleiche machen. Wobei in einem Punkt ist es, glaube ich, schon wichtig, dass der Staat in dem, was er reguliert, schon eine einigermaßen glaubwürdige und nachvollziehbare Linie führen muss. Also er darf nicht ohne Anlass differenzieren. Also er muss ja, wenn er sozusagen gleiche Sachverhalte unterschiedlich behandelt, muss er ja irgendeinen Grund dafür haben. Und insofern kommt man dann manchmal dann doch wieder in die Diskussion rein. Aber für die politische, das ist vielleicht eher ein rechtliches Argument, aber für die politische Diskussion teile ich das, dass man sich wirklich auf Cannabis konzentrieren soll, weil man ganz schnell in so eine Relativierungsdiskussion kommt. Und das finde ich auch eher unglücklich.
Ja, ich habe eine Frage an Sie, Herr Dr. Birtner. Sie vertreten die Position Legalisierung, Freigabe ab 18 und machen das damit fest, dass halt bei uns auch die Volljährigkeit an den 18 Jahren hängt. Jetzt, ich bin auch kein Mediziner, lese ich auch immer wieder, dass die hirnphysiologische Entwicklung mit 22 vielleicht auch teils älter erst abgeschlossen ist. Um diese Gefährlichkeit in der Adoleszenz haben wir gerade gehört. Jetzt stelle ich mir die Frage, wir haben das Alkoholverbot bis zum 21. Lebensjahr, wenn es um den Führerschein geht. Dieses Alkoholverbot ist sachlich begründet, ja, ist hinterlegt durch Fakten. Warum dann nicht auch beim Thema Cannabis, wenn wir um die Legalisierung reden, die Aussage, okay, ja, aber dann auch, so wie beim Alkohol, ab 21, 22.
Jetzt muss ich einmal nachfragen, damit weil ich jetzt selbst nicht ganz sicher bin. Aber der Verkauf ist ja ab 18 von Alkohol frei.
Je nach Alkoholart ab 16.
Oder 18, genau. Also spätestens ab 18 darf ich alles kaufen. Und das Beispiel, was Sie anführen, betrifft ja die Frage Umgang mit Alkohol während der Probezeit, wenn ich es richtig sehe, ne? Führerschein.
Den also, Jugendlichen ist es untersagt bis zum 21. Lebensjahr,
okay, bis zum 21.
auch wenn sie außerhalb okay. der Probezeit sind.
Also das sind ja dann, würde ich spontan würde ich sagen, erstmal unterschiedliche Sachverhalte. Das eine ist ja die Frage des Erwerbs und des Konsums, und das andere ist ja die Frage des sagen wir, Fahrens dann und des Bewegens im Straßenverkehr. Also was darf ich da? Und da würde ich dann auch sagen, bei dieser Frage Grenzwerte im Straßenverkehr, Nichtbeeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit und sowas, brauchen wir dann gleichlaufende Regeln zum Alkohol. Insofern würde ich auf der Ebene sagen, klar, warum dann begrenzen auf, also ab 18 sagen, Cannabis darf ich konsumieren, und das hat keine Auswirkungen auf meine Frage des Fahrens. Da würde ich sagen, das ist nicht nachvollziehbar. Wenn das bei Alkohol anders geregelt ist, müssen wir hier einen Gleichklang haben. Aber es wäre eine Ungleichbehandlung, die man dann begründen müsste, dass ich sage, bei Alkohol darf ich ab 18 mir den Schnaps kaufen, das Hochprozentige kaufen, was, würde ich jetzt mal sagen, auch Einfluss auf die auf die Entwicklung eines Menschen hat, wenn ich dauerhaft Alkohol hochprozentig konsumiere. Bei Cannabis sage ich aber, das darfst du erst ab 21. Ich glaube, dass man dann in Rechtfertigungsschwierigkeiten kommt. Wenn sich dafür ein sachliches Argument finden lässt, habe ich überhaupt nichts dagegen. Da bin ich dann offen in der Diskussion. Das wäre dann zu begründen. Sehe ich aber im Moment nicht. So wie ich es verstanden habe, gibt es da dann keinen Differenzierungsgrund. Was anderes wäre, wenn man wirklich sagt, also ich glaube, früher war das mal so, deshalb bin ich ein bisschen unsicher, dass man auch härtere Alkoholiker erst ab einem späteren Alter kaufen durfte. Wir hatten früher auch die Volljährigkeit bei 21. Im Jugendstrafrecht findet sich das immer noch, weil wir bei den Heranwachsenden ja sagen, also in der Wirklichkeit ist es so, bis zum 21. Lebensjahr wird das Jugendstrafrecht eigentlich angewandt. Da findet sich das noch irgendwie. Auch ein Wertungswiderspruch, weil wir sagen, da gibt es in der Regel Entwicklungsverzögerungen bei den Menschen, die vor Gericht stehen. Gleichwohl sagen wir eigentlich sonst 18. Das ist so eine Frage, da haben wir auch drüber diskutiert bei uns. Also wirklich auch nicht unstrittig, wo man da die Grenze setzt. Am Ende haben wir gesagt, es gibt aber diese gesellschaftliche Entscheidung mit 18 ist Volljährigkeit. Es gibt diese Entscheidung beim Alkohol. Es gibt die Fahrerlaubnis mit 18. Also jetzt mal begleitetes Fahren beiseite. Und deshalb ist es dann konsequent zu sagen, wenn wir das denen zutrauen, dann müssen sie es auch mit 18 entscheiden, in dem Wissen, dass es auch negative Auswirkungen haben kann. Dann ist der Schutzauftrag des Staates hinter der Selbstbestimmung, tritt der ein Stück zurück. Das ist eine Wertungsfrage.
Ja, mir ging es mehr darum, dass diese Entscheidung mit dem Führerschein 21 Jahre sachunterlegt ist. So, und hier jetzt die Sachargumente auszuklammern. Es geht ja gar nicht ums Fahren unter Einfluss von Cannabis. Es geht einfach darum, dass vom Gefühl her wir jetzt Sachargumente, die ja bestehen, die nicht widerlegt werden, dass wir sie außer Acht lassen und sagen, okay, dann ist der Konsum von Cannabis ab 18 in Ordnung.
Nee, ich lasse es nicht außer Acht, sondern wir machen den Gleichklang mit der Wertungsentscheidung bei Alkohol. Dann wäre die Konsequenz Ihrer Argumentation, würde bedeuten, bei Alkohol hat man sie auch außer Acht gelassen, ne? Weil da darf ich ja ab 18 kaufen und konsumieren.
Ja.
Und da sagen wir, das muss dann am Ende dann gleich geregelt sein. Oder wir führen eine Diskussion, dass man beim Alkohol künftig auch erst ab 21 das macht.
So, in diese Richtung würde ich eher gehen. Sie haben jetzt gesagt, okay, wenn da Steuern generiert werden aus dem legalen Verkauf von Cannabis, dann würde das auch entsprechend in präventive Arbeit gegeben. Meine Erfahrung sagt jetzt, wir haben 75.000 Alkoholtote jedes Jahr, habe ich andere offizielle Zahlen. So, und das Geld, was anteilig aus den Steuerannahmen durch den hohen Alkoholkonsum hier in Deutschland generiert wird, wird nicht entsprechend in präventive Arbeit hineingegeben.
Vielleicht dazu noch ein Satz. Ja, aber das heißt ja nicht, dass das bei, wenn wir eine Cannabissteuer haben, also das wäre unsere politische Forderung, die Steuermehreinnahmen durch Cannabis sollen nicht zur Bereicherung des Staates, sage ich mal, in erster Linie führen, sondern sollen dazu führen, dass es in Präventionsarbeit fließt. Dass das, was ich vorhin kurz angedeutet habe, dass Steuern halt immer zweckfrei eingenommen werden und anders als Gebühren eben nicht gezielt auf diese Aufgabe verwendet werden können. Und das ist dann immer Aufgabe des Haushaltsgesetzgebers, das immer wieder sicherzustellen, dass das auch passiert. Das wird, muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich mit jedem Haushaltsplan neu entschieden werden und die Begehrlichkeiten an anderer Stelle dann auch wichtige Aufgaben zu erledigen, sind natürlich groß. Also das wird dann Aufgabe von Politik bleiben, das dann immer wieder zu versuchen und sicherzustellen, dass diese Mittel, die mehr eingenommen werden durch so eine Steuer, auch entsprechend in diese Aufgabe hineinfließen. Aber garantieren, in der Tat, kann man das erstmal im Vorhinein nicht, dass das tatsächlich gelingt.
Ja, also ich möchte da anknüpfen, was Sie gerade sagten, dass Dinge, die... ...Erkenntnisse außer Kraft gelassen werden. Das ist ja nicht nur bei in der Frage der Drogen, des Drogenkonsums so, sondern auch in der Frage der Bildung. Also Erkenntnisse aus der aktuellen Hirnforschung finden nicht unbedingt Eingang in die Lehrpläne an den Schulen. Und ich habe heute unheimlich oft das Wort Konsum gehört. Also wir haben unheimlich viel über Konsum und Konsumenten gesprochen und das möchte ich einfach nochmal auch als Mutter von drei Kindern sagen, es geht ständig darum, was konsumiert wird. Und ich wünsche mir, dass eben, was Sie, Frau Vicic sagten, auch ja, wie kann man die Ich-Kräfte stärken? Also ich habe mich das zum Beispiel auch, was so Medien, Umgang mit Medien angeht, habe ich mir einfach gedacht, ach, ein Kind, was ein Interesse hat an etwas, wird dann ein Jugendlicher, der ein Interesse hat an etwas, und dann wird sich das schon irgendwie selber regulieren. Und da möchte ich dann an Sie, Herr Birkner, auch appellieren, dass wir wirklich gucken, wie können die ganzen Jugendlichen wirklich zu ihrer eigenen Kraft kommen. Und jetzt im Moment höre ich da auch so ein bisschen drauf, die Jugendlichen möchten gerne selber entscheiden, was sie konsumieren dürfen. Aber im Grunde die Frage der Entscheidung, die selber eine Entscheidung zu treffen, müsste eigentlich an einer ganz anderen Stelle sein. Dass es nicht nur darum geht, welche Droge darf ich nehmen, sondern was darf ich überhaupt machen? Wie kann ich überhaupt auch mich einbringen in die Gesellschaft? Wie werde ich gehört? Wie kann ich was anschieben? Also insofern bin ich ja froh, dass wir hier heute sind mit lauter Jugendlichen, die auch was auf die Beine stellen, ne? Also diesen Zusammenhang zur Bildungspolitik, den möchte ich eigentlich gerne herstellen.
Ich bin angesprochen worden, deshalb sage ich vielleicht einen Satz dazu. Ja, also das ist ja dieses Thema Kompetenzen vermitteln. Sie haben es angesprochen, Medienkompetenz zum Beispiel ist, glaube ich, auch ein großes, zunehmend wichtiges Thema, das zu vermitteln. Und ich denke auch, und teile die Einschätzung, dass das auch Aufgabe von Schulen ist und von Bildung, die in den Schulen vermittelt wird, und Kompetenzvermittlung. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, in dieser bildungspolitischen Debatte begegnet mir das immer wieder, dass immer dann, wenn wir irgendwie gesellschaftliche Herausforderungen haben, wir sagen, das macht die Schule. Also das ist, also es muss irgendwie eine gemeinsame Aufgabe auch sein. Es muss auch bei den Eltern klar sein. Und vielleicht hat das so mit Kompetenzvermittlung an Eltern zu tun, dass Eltern auch in der Lage sind, ihre Kinder da entsprechend zu stärken und zu vermitteln. Ich glaube, dass das noch viel weiter geht und wir dazu neigen, in der Politik insbesondere immer zu sagen, ja, dann machen wir noch, keine Ahnung, ein Fach zusätzlich in der Schule und so, und es fehlen schon die Lehrer für die anderen Fächer. Also das ist alles, teile die Einschätzung, aber sehr, sehr komplex und sehr schwierig. Und dieses Thema Kompetenzvermittlung ist sicher richtig und wird, so nehme ich es bei meinen Kindern wahr, eben bei dieser Drogenthematik und Suchtthematik, immer wieder gemacht in den Schulen. Es gibt verschiedene Programme, die da durchlaufen, verschiedene Sponsoren, das ist zum Lions Club, macht da, glaube ich, auch ganz viel in diesen Modellen. Ich glaube, das ist wichtig, wird eine Daueraufgabe bleiben, aber wie gesagt, warne davor, dass wir Schule auch überfordern mit vielen Dingen. Aber die Lösung habe ich auch nicht parat, muss ich sagen. Also alles umfassende Lösung.
Ja, meine Frage geht auch nochmal zum Thema Werbung, was ja von Ihnen vorhin schon angesprochen wurde. Wir haben ja gehört, wie viele Tote es gibt durch die legalen Drogentod, also durch legale Drogen und durch illegale Drogen. Und da wäre meine Frage auch an Sie, Herr Birkner. Sie haben gesagt, der Staat muss glaubwürdig sein. Also beim Thema Alkohol ist legalisiert. Für Alkohol ist, sage ich mal, der Markt privatisiert. Also nicht, wird nicht durch den Staat gemacht, sondern durch private Anbieter. Und die Werbung ist erlaubt. Und beim Cannabis wollen Sie, wie ich das verstanden habe, quasi einen staatlichen organisierten Markt erlauben. Warum nicht auch privat? Und die weitere Frage ist dann Werbung für Cannabis auch erlaubt? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum ist sie dann bei Alkohol und Zigaretten erlaubt?
Also zum Markt, es wäre ein staatlich kontrollierter Markt, aber es müssen nicht staatliche, also der Apotheker ist privat. Das kann auch eine andere Verkaufsstelle sein. Also die Apotheker sagen schon, Gottes Willen, ich will das gar nicht machen, jetzt lass mich damit in Ruhe. Das kann auch eine andere Stelle sein. Also das sind private, das sind jetzt keine staatlichen Verkaufsstellen. Aber es sind, sagen wir, staatlich kontrollierte Verkaufsstellen. Das ist anders beim Alkohol. Wir bewegen uns gerade aus einem Verbot, politisch jetzt, sag ich mal, aus einem Verbot des Cannabis-Verkaufs, ist unsere Positionierung hin in eine kontrollierten erlaubt zu kommen oder eine kontrollierte Zulässigkeit zu kommen. Mehr ist politisch im Moment überhaupt nicht durchsetzbar aus meiner Sicht. Ob die Entwicklung mal weitergeht, dass man dann später sagt, wir können das auch weniger kontrollieren, das kann ähnlich wie Alkohol gehandhabt werden, weiß ich nicht, mag sein. Ich glaube nur, dass wir diese, also weil es ist eine Glaubwürdigkeitsfrage, da haben Sie recht, oder das teile ich. Aber ich glaube, wir werden dieses Delta nicht komplett schließen können, weil das auch historisch gewachsen ist und kulturell bedingt ist. Alkoholkonsum ist in der Gesellschaft eher akzeptiert als Cannabiskonsum. Das ist gewachsen, das kriegt man auch nicht sozusagen raus. Und ich glaube auch nicht, dass ein Gesetzgeber da ernsthaft sagen kann, wir machen jetzt eine Teilprohibition oder Kontrolle bei Alkohol. Also das würde sozusagen nicht funktionieren, nicht durchsetzbar, wäre gesellschaftlich nicht akzeptiert. Das war die erste. Zweite war Werbung. Also wenn es legalisiert ist, teillegalisiert oder entkriminalisiert, wie wir eigentlich lieber sagen, dann muss ich sagen, also spricht in der Tat auch nichts dagegen, da eine entsprechende Werbung zu ermöglichen. Ja, also die Konsequenz würde ich gehen, das kann man dann anders sehen und sagen, das ist falsch, aber wenn man dazu kommt, dass es dann würde ich auch sagen, also entkriminalisiert ist, dann würde ich auch sagen, ist auch eine Werbung, muss auch eine Werbung möglich sein. In welchem Umfang auch immer dann, mit welchen Warnhinweisen auch immer. Das bleibt dann noch der andere Punkt. Aber das würde ich sagen, das ist dann konsequent.
Ja, Sie haben sich ja schon gegen die Legalisierung härterer Drogen ausgesprochen. Erstmal würde mich da interessieren, wie Sie diese härteren Drogen definieren, denn Sie haben jetzt, was ich so rausgehört habe, über das Abhängigkeitsrisiko argumentiert, das aber meiner Meinung nach genauso beim Rauchen besteht. Ich denke, wir haben ziemlich viele Raucher in unserer Gesellschaft. Und da würde es mich interessieren, ob man nicht den Markt härterer Drogen genauso regeln kann wie den für Cannabis. Denn Sie sagten ja schon, dass durch eine staatliche Kontrolle die Inhaltsstoffe reguliert und kontrolliert werden könnten. Und wenn man das jetzt zum Beispiel auf Heroin übertragen würde beispielsweise, dann hätte man einen sauberen und weitaus ungefährlicheren Wirkstoff, der diese Droge ungefährlicher machen würde in dem Sinne. Ja, und viele Konsumenten steigen ja auch auf sogenannte Legal Highs um, die noch schwieriger zu kontrollieren sind und an denen ständig neu geforscht werden muss, weil ständig neue Wirkstoffe dort erfunden oder also herausgefunden werden, welche diese illegalen Drogen ersetzen sollen, welche ich für weitaus gefährlicher halte als die Standarddrogen, Kokain, Heroin, meinetwegen.
Haben Sie jemanden angesprochen?
Nee, nicht direkt.
Ich finde, das ist ein wirklich schwieriges Thema, wenn man jetzt gerade so wirklich die ganze Bandbreite anguckt und jetzt sagt, okay, legalisieren wir vielleicht einfach mal alles. Ist das nicht auch eine Option? Es gibt immer, wenn wir gewisse Substanzen angucken, kann ich das total nachvollziehen. Sie haben auch recht mit dem Heroin zum Beispiel und mit dem, dass es verunreinigt ist. Ob das dann zur Konsequenz haben sollte, dass man sagt, man legalisiert einfach alles? Es gibt zum Beispiel auch für zum Beispiel Pillencheck. Ist es schon länger her, aber das gab es mal. Sowas finden wir ja ganz wichtig und gut, dass Konsumenten die Möglichkeiten haben zu sagen, bitte überprüf doch mal, was ich gekauft habe, weil ich will jemanden haben, der mich zumindest darin, wie soll ich sagen, unterstützt, dass ich mir nicht irgendeinen Mist zu mir nehme. Weil ich glaube, das Bedürfnis der Konsumenten ist nämlich da, so wie Sie das auch beschreiben oder auch grundsätzlich will ich gar nicht sagen Konsument, möchte jetzt gar nicht als Konsumentin ansprechen, sondern einfach der Menschen ist da zu wissen, habe ich grundsätzlich eine Möglichkeit, das zu kontrollieren, ob ich gute Produkte zu mir nehme. Ne? Also das ist etwas, wo ich auch glaube, das würde gut angenommen werden. Ich tue mich wirklich schwer jetzt zu sagen, dem Ganzen entsprechen würde, alles zu legalisieren, denn es sind große Unterschiede in den Substanzen. Und Sie haben recht, dass Nikotin nicht weit weg von, ich glaube sogar, ich habe Zahlen mit über Heroin im Suchtpotenzial ist, also ist extrem. Aber man muss auch sagen, dass auch das Abhängigkeitspotenzial ist zwar höher sogar bei Nikotin, aber grundsätzlich die Schäden, die dadurch hervorgerufen werden, sind natürlich bei gewissen Substanzen, so wie sie noch da sind, einfach mehr als bei Nikotin zum Beispiel oder bei anderen Substanzen. Wenn man das alles bereinigen würde und einen kompletten Markt aufziehen würde, würde das nochmal was anderes auswirken. Ob das dann am Ende eine gute Entwicklung wäre, kann ich Ihnen ehrlich gesagt heute so ganz gar nicht so sagen. Also das ist, ich finde, das ist von einem Punkt auf den nächsten und jetzt geben wir alles frei und da kann ich mich nicht ganz hinreißen lassen, weil der Status quo ist, dass die Substanzen einfach hochgradig gefährlich sind und die Mischung, die sie da haben, sind im Endeffekt, glaube ich, manchmal auch gar nicht zu bereinigen. Ich weiß nicht, ob Kokain, wie der Konsum jetzt gerade so ganz simpel gewährleistet werden kann, dass das minimal gefährlich ist. Ja.
Vielen Dank.
Ja, ich bin ein bisschen irritiert über die Vielfältigkeit der Diskussion. Ich bin ja die Schulleiterin hier. Sie haben das eben schon gesagt, Herr Dr. Birkner. Schule versucht vieles, aber Schule kann nicht alles richten. Und ich glaube, wir diskutieren hier über etwas, Legalisierung hin oder her, vergleichen Rauchen mit Alkohol, was ist schädlicher oder nicht, geben wir jetzt auch noch Kokain und Heroin frei. Die grundsätzliche Problematik, die sich stellt, ist in unserer Gesellschaft, Kinder und Menschen so stark zu machen, dass sie nicht diesen Suchtdruck haben, etwas zu konsumieren, was etwas wegdrückt. Das ist das Wesentliche. Und das gilt für alle Stoffe, die sie konsumieren. Das fängt beim übermäßigen Essen an oder bei der Essbrechsucht an und hört auf bei Konsum von Drogen. Das ist das, was Sie ja vorhin auch gefordert haben. Da sind alle gefordert. Das ist auch ein Wandel in unserer Gesellschaft. Immer weiter, immer schneller, immer mehr erreichen. Alle sollen möglichst Abitur machen und einen Doktortitel machen. Und von daher müssen wir zu machen. Und ich glaube, diese Legalisierung hilft uns kein Stück weiter. Ich glaube, es ist ein Stück weit Kapitulation vor der Situation, die wir haben, weil nämlich ganz viel gekifft wird. Und jetzt rede ich mal als Mutter, 28-jähriger Sohn. Zwei seiner Freunde liegen in der Psychiatrie mit 16 Jahren. Und denn das Suchtpotenzial ist nicht zu unterschätzen. Von Cannabis auch wieder loszukommen. Wenn einmal die Sucht da ist, dass es nicht mal mehr nur ein riskanter Gebrauch ist, ist extrem schwierig. Ja? Und von den anderen Drogen, da will ich mich jetzt mal nicht reinhängen. Da muss man einfach sagen, was man da miteinander vergleicht und wie die Schädigungen sind. Und ich kann das auch verstehen, die Argumentation, das freizugeben, aber ich halte es zum Großteil auch für eine Kapitulation vor der Situation, die wir haben, dass wir sie nämlich nicht mehr kontrollieren können. Nur wenn wir das legalisiert haben, dann kommt die Frage nach der nächsten Legalisierung und ich glaube, wir müssen grundsätzlich etwas ändern in unserer Gesellschaft. Danke.
Darf ich darauf antworten? Ich bin ganz bei Ihnen, wir sind uns da ja irgendwo deckungsgleich, was es angeht, Menschen stark zu machen. Ich glaube, dass wir auch nicht nur auf einer Position etwas verändern können, sondern dass wir breit gefächert arbeiten müssen. Und deswegen würde ich auch sagen, dass in der Bildungspolitik und im, wie unterstützt man Menschen irgendwo grundsätzlich stark zu werden und stark zu bleiben oder sich Hilfe zu suchen, wenn es Hilfe bedarf. Dass das ein wichtiger Punkt ist. Ich denke nur, wenn Sie jetzt von Kapitulation reden, dann frage ich mich, welche Perspektive wir heute haben mit dem, wie es ist, weil ich sehe jetzt auch nur in der Suchtberatung, spreche davon, wie gut wir Konsumenten oder auch einfach Menschen, die Interesse an Konsum haben oder was auch immer, wie gut wir die Leute erreichen. Und wir erreichen sie leider vermindert teilweise. Gerade in der Prävention erreichen wir junge Leute nicht, weil darüber nicht gesprochen werden darf. Und ich glaube, dass Suchtprävention auf einer anderen Ebene da nochmal effektiver werden kann und dass auch die Diskussion, die Jugendliche mit ihren Eltern führen, zu sagen, Alkohol ist doch sowieso schlimmer und es ist legal, die wird ausfallen zum Beispiel. Das ist eine Diskussion, die lenkt ab von dem Punkt. Es geht nicht darum. Es geht, und deswegen ist es uns immer so wichtig, wir überschneiden uns da absolut. Ich denke trotzdem, frage ich mich, ob es wirklich eine Kapitulation wäre oder ob das, was wir jetzt weiter vorantreiben würden, wohin uns das führt, ob das Erfolgsaussicht hat. Und deswegen finde ich eine Freigabe sowieso nicht, Regulierung und das mit einem Plan, der gut ist, und da gehört Bildungspolitik offensichtlich sowas von dazu.
Ja, Herr Schubert, ich habe eine Frage an Sie. Und zwar stelle ich mir das relativ schwierig vor, wenn man in, sag ich mal, ja, wenn man in Diskussionsgruppen wie zum Beispiel dieser sitzt und dann wird einem vielleicht manchmal als Vertreter des Deutschen Handverbandes vorgeworfen, ah, ihr Kiffer wollt doch einfach nur kiffen. Und ist das nicht total anstrengend, dass man einfach in manchen Punkten nicht ernst genommen wird, weil man sofort als Konsument abgestempelt wird, der einfach nur seinen Spaß haben will?
Ja, das ist eine gute Frage und ist auch berechtigt. Also kriegt man wirklich oft, sobald man halt die Argumente bringt für die Legalisierung, dass dann als erstes kommt, ja, du willst ja nur kiffen oder so. Ne? Dass man mal erstmal unterstellt wird, man würde das machen und das wäre der einzigste Grund, warum man dafür wäre, dass es legalisiert werden soll. Aus unserer Sicht gibt es auch ganz viele gute, nachvollziehbare Gründe, warum an der Gesetzeslage etwas geändert werden sollte. Ist deswegen auch sehr berechtigt, gerade wie gesagt wurde, dass man echt mal überlegen soll, wenn man den Weg, den wir jetzt machen und den einfach weitergeht, wo das denn dann hinführt, weil dass so viele Gruppen sich jetzt auch einsetzen für die Legalisierung, ist ja auch teilweise wirklich auch eine Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Das ist ja jetzt, sag ich mal, keine ganz neue Erkenntnis. Also das zeigen ja alle Studien eigentlich der letzten Jahrzehnte, dass schädlich, das manchmal auch sein mag mit Drogenkonsum und da gibt es ganz sicher auch ganz viele traurige Beispiele, wo auch Existenzen dadurch auch vielleicht vernichtet werden durch Drogenkonsum, aber die Verbote helfen halt leider auch nicht, um davor zu schützen und deswegen ist vielleicht doch der andere Weg sinnvoller, da ein bisschen die Gesetzesgabe zu lockern, dass man auch einfach ein bisschen offener darüber reden kann. Ganz vermeiden wird man alle Risiken eh nicht können, egal wie man es macht.
Ja, mein Name ist Dominik Ziep, ich bin auch ein ehemaliger Jugendparlamentarier und habe eine, ja, ich möchte mal sagen, Modellfrage, die sich an alle unsere Referenten richtet. Ein bisschen weg von, ja, von dem Thema, bei dem wir jetzt gerade sind. Ja, meine Frage wäre, wie soll, also wir haben noch wenig Beispiele gehört, wie soll die Abgabe von Cannabisprodukten oder von Cannabis generell konkret aussehen. Stellen Sie sich das vor, wie beim Alkohol, dass es in Anführungszeichen einfach im Regal steht. Stellen Sie sich vor, dass wie beim Tabak zum Beispiel, ein Bundessiegel ist, glaube ich, immer drauf, dass sowas in der Art draufkommt. Herr Schubert, Sie meinten, man könnte es machen wie in den Niederlanden. Da ist es ja wirklich sehr leger, da kann man ja auch als Ausländer einfach in einen besagten Coffeeshop gehen und sich das kaufen, was man möchte. Oder plädieren Sie eher für eine Lösung, wie es jetzt in Colorado und in den Vereinigten Staaten erprobt ist, wenn ich mich recht erinnere, dass man in Anführungszeichen, ich glaube, es ist ein Kärtchen bekommt und pro Tag oder pro Monat so und so viel Gramm erwerben darf. Also wie stellen Sie sich das vor, wofür plädieren Sie?
Also wir stellen uns das so vor, dass wir lizenzierte Verkaufsstellen, wie das genannt wird, haben, also Apotheken als Beispiel, aber auch andere geeignete Verkaufsstellen haben, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, die genehmigt sein müssen, die auch überwacht werden durch Behörden, dass dort quasi nach Recht und Gesetz diese Abgabe erfolgt. Und insofern würde ich am ehesten sagen, in Richtung spezielle überwachte Coffeeshops, um es mal einfach zu sagen. Das wäre unser Modell.
Ich habe mich dazu ja schon so ein Stück weit geäußert und würde da noch ein Stück weit weitergehen, würde wirklich Fachpersonal in diese Verkaufsstellen setzen, weil ich denke, dass Information, sofern es gewollt ist, zugänglich sein soll und es sollte schon reguliert sein, wie viel am Tag gekauft werden soll, denke ich. Und wir sind zum Beispiel völlig gegen Werbung, aber dann aber auch für alles, keine Werbung. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, der dazugehört. Und ja, also dass es grundsätzlich ein wirklich ein guter Austausch ist, eine nahe Kommunikation zwischen jemandem, der Cannabis kaufen möchte und die Person, die Beratung geben kann und auch drauf gucken kann, Rückmeldung geben kann und vielleicht auch mal fragen kann und die Nähe zum Suchthilfesystem vielleicht auch gewährleistet. Das ist natürlich dann so ein bisschen unsere Interessen, dass wir sagen, wenn man da auf einen akzeptierenden Ansatz kommt, dann hat man vielleicht auch die Nähe, dass jemand sagt, Mensch, ja, vielleicht komme ich doch mal vorbei, bisher, oder sie sind ja ganz nett und okay, vielleicht ist ja doch nicht so ganz, wie ich das will. Also das ist grundsätzlich unser Ansatz.
Ja, ich würde dazu sagen, also ich finde, die, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, die Abgabe so nach niederländischem Vorbild eigentlich ziemlich gut. Die hat sich ja eigentlich auch bewährt. Das ist für die Konsumenten eine gute Lösung. Und was ich auch nochmal sagen möchte, weil es jetzt so oft gesagt wurde, das ist da alles so locker in Holland oder so. Also die haben ja relativ strenge Vorschriften für die Coffeeshops da drüben in Holland. Das werden ja auch immer weniger. Beispielsweise ist das in den Niederlanden so, wenn im Coffeeshop einer unter 18 angetroffen wird, dann kriegt der Besitzer eine Verwarnung, dann wird der Laden fürs Wochenende zugemacht. Passiert das noch ein zweites Mal, dann ist der Laden für immer zu. Und das sind so harte Regeln, da halten sich die Betreiber dann auch dran. Gut, man kann dann jetzt noch sagen, okay, wir machen irgendwo Begrenzungen, 5 Gramm pro Tag kaufen oder so. Aber letztendlich werden die Leute, wenn sie denn wirklich wollen, immer einen Weg da drum herum finden. Also glaube ich ehrlich gesagt, dass diese Begrenzungen auch nicht wirklich zum Ziel führen an der Stelle. Wir vom Handverband sind dafür, dass Cannabis sowieso mehr oder weniger komplett legalisiert wird. Das würde ja auch beispielsweise bedeuten, dass die Leute auch zu Hause selber anbauen dürfen, dass man sich das Cannabis gar nicht mehr auf dem Schwarzmarkt kaufen muss. Wenn ich meine Pflanzen zu Hause stehen habe, dann bin ich sowieso mengenmäßig sofort über diesen 5 Gramm oben drüber. Wir müssen da einfach an der Stelle einen verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis, der muss da, finde ich, propagiert werden. Ist auch das, finde ich, das Einzige, was dann zum Ziel führt. Man muss die Vernunft der Leute setzen und es hilft nicht, den Regeln oder Gesetze vorzustellen, weil die dann sowieso umgangen werden. Von daher eher ein relativ freies Modell mit strenger Kontrolle. Ne, unter 18 ist es halt nicht erlaubt. Und keine Werbung, das würde ich auch so sehen. Also in Niederlanden beispielsweise ist das auch so. Da dürfen die Coffeeshops auch keine Außenwerbung machen. Die dürfen auch keine Anzeigen in Zeitungen oder sonst irgendwas schalten. Also da finde ich auch gerade, also da sollten für illegale und für legale Drogen sollte ganz klar die Werbung zurückgefahren werden.
Ja, guten Abend, mein Name ist Arne Schirmer, ich komme auch von der Jugendpflege. Ich wollte noch ein, zwei Sachen anmerken, die mir ganz wichtig sind und auch auf dem Herzen liegen. Zum einen Teil war ja auch die Trennung zwischen harten und weichen Drogen. Und selbst wenn es Reinstoffe wären, auch bei den harten Drogen, man darf nicht vergessen, wir alle Menschen sind unterschiedlich, so sind auch unsere Gehirne und damit auch unser Belohnungszentrum, das limbische Zentrum. Und da ist es dann auch mal sehr individuell, wie Drogen wirken. Also weiche Drogen können auch bei Menschen, die ja, wo das limbische Zentrum einfach anders gebaut ist, auch sehr hart wirken. Also dass da eine ganz schnell bei weichen Drogen auch eine Abhängigkeit eintreten kann. So. Und dann, also sag ich mal, in der Hinsicht ist es aber so, dass harte Drogen wirklich ganz stark auf dieses limbische Zentrum wirken können und dass es ganz, ganz schwer davon ist, wegzukommen. Also da kann man dann wirklich auch schon vom Wissenschaftlichen, vom Neurologischen her eine Trennung machen. Also das sollte man wirklich beachten und letztendlich auch für harte Drogen. Die Anzahl der Konsumenten ist nicht so hoch wie bei den, wie vorhin genannt wurden, 4 Millionen Menschen, die Cannabis konsumieren. Also das ist ganz wichtig, sag ich mal, dass man da halt auch nochmal die Verhältnisse und auch die, in Anführungsstrichen, die sozialen Probleme dahinter sieht. Eine andere Sache wollte ich noch anmerken, also letztendlich ist es auch wünschenswert, wenn es legalisiert oder entkriminalisiert werden würde, dass das dann auch in die Aufklärung und auch in die Prävention gesteckt wird. Gab vorher noch eine kleine Anmerkung, da wollte ich noch sagen, zum Beispiel die Alkoholsteuer, die ist historisch gewachsen, die Sektsteuer zum Beispiel kommt noch aus dem Ersten Weltkrieg. Also wenn man das dann dieses Mal vernünftig in richtige Bahnen lenkt, wäre das, glaube ich, ganz praktisch.
Das war mehr eine Anmerkung, keine Frage, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay.
Also wir haben ja eben über Konsum und auch Genuss geredet. Und also bei mir war es so, früher wurde mir immer vor allem von der Schule und Veranstaltungen beigebracht, Cannabis und generell Drogen sind schlecht für den Körper. Man kann von sterben. Wenn man das einmal macht, wird man abhängig und sowas. Und jetzt würde ich mich mal dafür interessieren, wie Sie damit umgehen und ob Sie das ändern würden, wenn Sie jetzt Suchtprävention machen. Ob Sie sagen, ja gut, man muss da auch den Genuss anmerken und den Kindern beibringen, dass es halt auch Genuss sein kann.
Sie sprechen mich direkt an, richtig? Okay. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde gar nicht sagen, dass man jemandem sagt, okay, das ist jetzt Genuss, sondern wir würden das zusammen anschauen, was für jeden einzelnen Genuss bedeuten kann. Weil jeder hat seine Sachen, die er vielleicht genießt oder sie genießt. Und das ist jetzt nicht so generell, sagt man, so und so sieht Genuss aus. Aber trotzdem kann man gemeinsam Kriterien erarbeiten, was eigentlich Genuss für uns bedeutet. Genuss ist ja etwas, ich erinnere mich an eine Prävention, das ist ja eigentlich nicht häufig. Ja, also ich kann jetzt nicht jeden Tag, ich weiß nicht, wenn ich jeden Tag eine Schokolade esse, ob das jetzt dann noch richtiger Genuss ist oder ob das schon so ein bisschen ist, wenn ich sie nicht habe, dann rege ich mich schon auf und bin schlecht gelaunt oder so. Ne? Also das ist für mich, wo ich unterscheide zwischen Genuss. Und das würden wir erarbeiten, was bedeutet Genuss, damit man im Grunde genommen eigentlich fokussiert darauf geht, sich da ein bisschen besser kennenzulernen, sich da ein bisschen besser zu verstehen und deshalb in der Konsequenz besser auf sich achten zu können. Zeichen besser deuten zu können und dann einfach so eine, wie soll ich sagen, besser reflektiert, was man tut und Entscheidungen bewusst trifft. Das ist das, wofür wir Genuss brauchen, die Diskussion darüber, wofür wir Genuss brauchen und um das abzugrenzen von etwas anderem. Ne? Und da grundsätzlich in einem realistischen Punkt mit uns umzugehen und nicht zu glauben, dass... Weil das glauben Sie ja, haben Sie ja sowieso nicht geglaubt wahrscheinlich. Vielleicht als Sie ganz jung waren und dann irgendwann mal nicht mehr und dachten, was erzählen die mir alles, nicht ernst zu nehmen. Und das führt im Grunde genommen, das führt Prävention und das führt diese Themen, die wichtig sind, weg von Ihnen allen. Ja. Und das finde ich schade. Das finden wir alle schade. Und deswegen, ich hoffe, ich konnte Ihre Frage bisher soweit beantworten. Gut.
Ja, ein Argument für die Legalisierung war jetzt auch, dass dadurch der Schwarzmarkt einfach dem ein Ende gesetzt werden würde und die Polizei entlastet. Aber meine Frage ist dann, es hieß ja, dass es zu einer Cannabissteuer kommen würde wahrscheinlich und dann wären die Preise ja wahrscheinlich deutlich höher als beim Dealer. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch das Dealen weitergehen würde, einfach weil das von den Kosten her kein Vergleich wäre. Also wie stellen Sie sich da die Preise vor? Würde man das dann versuchen anzupassen oder wie sieht das aus?
Ich antworte da drauf, weil ich kann das total nachvollziehen, Sie haben recht. Ich glaube nicht, dass der Schwarzmarkt weg ist. Nee, weil Sie haben vollkommen recht, die Preise werden unterboten. Und ich glaube nicht, dass es dann darum geht zu sagen, wer macht es noch ein bisschen billiger, sondern dass es grundsätzlich darum geht, die Verantwortung auch so ein bisschen zu schulen. Ich glaube, es ist ein großer Wunsch bei Menschen, die Cannabis konsumieren wollen und einen risikoarmen Konsum haben wollen. Ich glaube, das ist viel vertreten, weil wir haben geschaut, es ist nicht so, dass der Großteil der Cannabiskonsumenten abhängig sind und dann auf einmal sagen, ist mir egal, was ich kriege, ich nehme alles. Ne, und auf Risiko sind, sondern viele wollen auch bewusst im Grunde genommen risikoarm konsumieren. Davon gehen wir aus. Und aus diesem Grund würde ich gar nicht sagen, dass wir das unterbieten müssen und dass wir diesen Preisen des Schwarzmarktes, erstmal muss man herausfinden, wie teuer ist das, müssen wir erstmal ein paar Leute losschicken, das ist ja auch nochmal eine Geschichte. Ich würde sagen, man macht das mit den Steuern, was sinnvoll ist und würde grundsätzlich aber glauben, dass das... viele Leute vom Schwarzmarkt weglocken würde, auch wenn der bleibt. Überall ist er, also häufig, aber ich denke, der wird sehr vermindern.
So, okay. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage rannehmen oder vielleicht noch zwei, aber dann, genau.
Ja, die deutsche Kultur ist ja vor allem auch, also ein besonderes Kulturgut in Deutschland ist ja auch das Bier oder grundsätzlich Alkohol gehört da auch zu. Gerade auch durch Feste wie das Oktoberfest oder durch Gebote wie das Reinheitsgebot ist Deutschland bekannt für seinen Konsum an Alkohol. Meine Frage wäre da, bei einer Legalisierung von Cannabis, würde sich die Gesellschaft wandeln? Und wenn ja, dann wüsste man schon, in welche Richtung das gehen würde. Weil ich meine, ich selbst war auch schon in Amsterdam und ich finde, da gibt es so ein besonderes Flair zu vermerken. Also da... Es ist ein anderer Lebensstil, würde ich sagen. Also gibt es da irgendwas, was man vermerken könnte, irgendeinen Wandel?
Ja, da sage ich sonst mal ganz kurz was dazu, weil gerade hier angesprochen wurde, Niederlande, Amsterdam. Also die Niederlande haben ja schon seit 40 Jahren, dass es abgegeben wird an jeden über 18. Da kann man ja eigentlich schon sehen, was passiert. Und eigentlich passiert gar nicht so viel. Also das sind jetzt nicht Generationen, die irgendwie die Schule abgebrochen haben. Die Arbeitslosigkeit, die ist in den Niederlanden nicht durch die Decke gegangen. Also katastrophale Umwälzungen sind da an der Stelle zumindest nicht zu erwarten. auch wenn es natürlich an einigen Stellen Probleme gibt. Und dass Amsterdam halt ein besonderes Flair hat, das liegt natürlich bestimmt auch an den ganzen Grachten. Also ehrlich gesagt, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass viel passieren würde in Deutschland. Ich glaube, es würde alles bleiben wie jetzt. Am Anfang wird es vielleicht noch ein bisschen Diskussion um das Thema geben. Vielleicht ähnlich wie jetzt bei der Homo-Ehe. Cannabis wurde im März ja eh schon freigegeben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, über Apotheken. Also wenn Sie jetzt einen Zettel haben vom Arzt, ein Rezept, dann bekommen Sie ja jetzt schon in der Apotheke Cannabis. Und da gab es auch keinen großen gesellschaftlichen Aufschrei. Also ich glaube nicht, dass viel passiert nach der Legalisierung. Ich glaube, es geht alles so weiter wie bisher. Ja.
Wollen Sie da auch noch drauf antworten?
Ja, ich teile das. Ich denke, dass sozusagen ein Flair in einer Stadt oder ein gesellschaftliches Klima nicht am Ende maßgeblich von dieser Frage abhängt. Ich glaube, dass das auch an anderen Dingen liegt, dass meinetwegen Amsterdam, aber auch andere Städte einfach anders sind als Berlin, Hannover oder Garbsen. Also insofern hat das, glaube ich, erwarte ich auch nicht, dass da irgendwelche jetzt kulturellen Veränderungen auf uns zukommen.
So, und jetzt noch die letzte Frage.
So, Dankeschön erstmal. Also ich spreche jetzt mal, ich erlaube es mir einfach mal, für die Jugendlichen ein bisschen zu sprechen. Es ist ja so, dass es jetzt darum geht, Legalisierung ab 18. Und jetzt ist meine Frage, man weiß, an Schulen wird immer, also wird immer sozusagen Cannabis gehandelt und jeder Jugendliche sozusagen weiß, wenn er es will, kriegt das irgendwie. Jetzt ist meine Frage, wenn man das ab 18 macht, dann ist das Problem ja nicht weg, dass die Jugendlichen immer noch an schlechtes Zeug kommen und dass sozusagen sie immer noch Probleme haben. Sondern es geht mir auch darum, sie sollen lernen, zum Beispiel Nein zu sagen. Es geht nicht darum, immer cool zu sein. Aber wenn sie es einmal ausprobieren wollen, wäre es also für mich so, dass man auch an Cannabis kommt und zwar nicht an das Schlechte, sondern an das Gute, was sozusagen vom Staat herausgegeben wird, was nicht zu Problemen führt.
Also, das habe ich ja für uns zumindest als FDP deutlich gemacht, dass wir eben also eine Legalisierung für Jugendliche klar ablehnen und mehr in die Präventionsarbeit und dann auch in die, ich sag mal, Stärkung, auch Nein zu sagen und diese Kompetenzvermittlung dann auch mehr finanzielle Mittel haben. Sozusagen so eine Variante, jeder darf einmal probieren. Nein, es war jetzt überzeichnet, aber sozusagen eine Chance, sozusagen... Ich glaube, dass also so ein Modell, glaube ich, kann nicht konsistent funktionieren, dass man sagt, sozusagen für den, der mal probieren will, gebe ich irgendwie eine Möglichkeit. Also ich glaube, dass da man eine klare, ja, aber da ist sozusagen die klare Entscheidung, für Jugendliche ist es eben schädlich und dann unter 18 ist es verboten. Ich sag mal anders, dieses Thema haben wir doch zu Hause, zumindest ich habe es zu Hause auch mit Alkohol, mit meinen Kindern. Und dann ist das natürlich die Frage der Eltern auch, wie gehe ich eigentlich mit Alkoholkonsum um als Elternteil und wie vermittle ich den verantwortungsbewussten Alkoholkonsum den Kindern? Und da mache ich auch kein Hehl draus, ich lasse meine Kinder auch mal probieren, damit die mal wissen, was das überhaupt ist und nicht sich sozusagen denken, sie müssten das heimlich machen. Aber das muss jeder, glaube ich, auch eigenverantwortlich mit seinen Kindern erarbeiten und besprechen und das kann nur Eltern, also da sehe ich Eltern insbesondere in der Verantwortung, einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Suchtmitteln, das ist Alkohol ohne Zweifel, auch zu finden. Und also bei Kiffen kann ich nicht helfen, wollte ich sagen, weil da habe ich keine Erfahrung. Insofern kann ich das nicht vermitteln. Aber ja, so stelle ich mir das zumindest dann vor. Ich glaube, anders geht's nicht, aber da gibt es auch wiederum Experten am Tisch.
Ja, aber wenn Sie das jetzt gerade so übergeben, hätte ich jetzt auch gerade ganz viele Hemmungen zu sagen, okay, dann geben wir es für alle frei, weil dann hätten wir es wirklich bei allen Sachen. Ne? Und die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ne? Gerade weil ich verstehe absolut Ihre Grundmotivation zu sagen, ich will nur probieren. Ich verstehe das ebenso, wie Sie das verstehen, als absolut passend. Aber dann bräuchte man keinen Jugendschutz mehr. Und da muss ich fragen, ob das wirklich sinnvoll ist. Und deswegen
hätte ich da jetzt auch nicht so die Paradelösung parat, würde ich sagen, für dieses Bedürfnis, was Sie da geäußert haben oder als Beispiel genannt haben.
Ja, dann würde ich sagen, der Abend hat sich dem Ende zugeneigt. Ich bedanke mich, ich glaube, im Namen des ganzen Jugendparlaments für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Ich finde es sehr schön, wie auch die rege Diskussion noch stattgefunden hat. Und auch vielen Dank nochmal für die Antworten, auch dass Sie das ermöglicht haben. Genau. Wir haben auch noch eine Kleinigkeit für Sie. So passt. Genau, in Anbetracht dessen. Ja, wir haben eine. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
Vielen Dank auch nochmal. Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Ja.
Danke für die Einladung.
Ja, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Bis nächstes Mal.